Max, wir müssen reden.
Also, du hast wirklich genau ein Glas mitgebracht. Hast du auch selber keins mitgebracht?
Nee, ich bin so Proletarier und ich trinke aus der Flasche. Ja, das lasse ich mir auch nicht nehmen.
Ich bin ja was Besseres. Nee, ich finde, Bier schmeckt besser, wenn man es aus dem Glas trinkt. Ich finde das wirklich. Und,
echt, ja?
Ja. Und darum vielen Dank.
Ich habe da mal so einen geilen Podcast gehört, und zwar von Luana Knipfer, die hat mit ihrem Opa einen Podcast gemacht.
Ja.
Das war ziemlich spannend. Also es war
ich glaube, die Geschichte hast du schon mal erzählt, ja.
Ja, kann schon sein, ja. Es ist auch eine, die mich so irgendwie auch geprägt. Also es gibt immer so wenige Geschichten, die mich irgendwie mal so voll lange beschäftigen. Und auf jeden Fall, in einer Folge erzählt halt ihr Opa, dass er am Thalia-Theater in Hamburg gearbeitet hat, als sozusagen so Bühnenarbeiter. Und dann sitzen die dann irgendwie nach Feierabend, so nach dem Stück irgendwie, keine Ahnung, sitzen die dann zusammen und trinken Bier. Und dann kommt dann so ein Typ an, von dem sie nicht so richtig wissen, was das ist und wer das ist und was der will. Und dann fragt er die, hier, ob der auch mal ein Bierchen für mich, so, und dann geben sie ihm halt ein Bier und macht er dieses Bier auf und trinkt aus der Flasche. Und da wussten sie halt, er ist einer von ihnen, das ist auch ein Arbeiter, ne? Weil es war halt tatsächlich in der damaligen Zeit so, war es halt wirklich das Distinktionsmerkmal, ob man sein Bier in der Flasche, aus der Flasche oder aus dem Bier, aus dem Glas trinkt.
Und wenn ein Arbeiter als reicher Mensch gelten wollte, dann hat er sich so ein Schnurrbart angeklebt und hat mit einer...
Ja, ich fand das so krass, also erstens, es gab so sehr, sehr klare sozusagen Klassengrenzen, ja, die halt sehr, sehr deutlich kulturell markiert waren. Mhm. Und das war dann auch so sozusagen, dass man sich positiv assoziiert hat mit diesen Identitäten. Und im Endeffekt ist das, was ich jetzt gerade tue, ja, nämlich halt Bier aus der Flasche trinken.
Ja.
Ist eigentlich
Anmaßung.
Ist Cultural Appropriation.
Aber echt mal.
Ja.
Als Arbeiter. Nee, ich hab irgendwann mal auf Facebook so ein Video gesehen, das war relativ kurz und das war nämlich im Wesentlichen so, wenn man ein Bier in eine Flasche kippt, dann sieht man hier diese ganzen Sprudeln und den ganzen Schaum, der aufschäumt. Das ganze CO2, was da drinne ist, das landet in deinem Magen, wenn es nicht in ein Glas gießt.
Ja.
Und das ist sowas, was, also das ist für mich definitiv ein Argument. Und zum Zweiten ist, ich finde, es schmeckt besser. Also ich finde, ich, also jetzt im Augenblick ist es wurscht, weil ich habe Schnupfen, weil ich bin in Deutschland im Winter und ich habe Schnupfen natürlich, wie sich das hier so gehört.
Ich bin gerade so in so einer Phase zwischen zwei Schnupfen, das ist ganz interessant.
Das ist so irre, man glaubt gerade so, ah, jetzt wird's wieder runter. Ich habe das echt vergessen. Es gibt echt Sachen, die ich vergessen hatte und das war definitiv eine davon.
Aber es gibt total bei mir unterschiedliche Winter. Es gab so schon mal Winter, wo ich überhaupt nicht krank war, also ganze Zeit nicht. Und dann gab es halt Winter, wo ich die ganze Zeit in einer Tour krank bin irgendwie. Und dieses Jahr ist so ein bisschen dazwischen. Also ich bin schon, glaube ich, das dritte oder vierte Mal krank gewesen diesen Winter. Aber
Nächste Woche wird es richtig losgehen, dann kommt Kolja in den Kindergarten.
Ui.
Und das ist ja so das Standardphänomen, wenn dann die Kinder ständig krank sind und wenn dann auch die Eltern ständig krank sind und so. Und
ja,
so,
ja.
So richtig krass.
Und ihr seid dann noch im Prenzlauer Berg, wo dann die ganzen Kinder noch nicht mal geimpft sind.
Oh Gott, ich hoffe nicht. Das ist so dieses ganzen Impfenzeug und sowas, es gibt so viele Sachen, wo die Leute einfach dran glauben. So dieses so, was jeglicher Realität entbehrt. Also so dieses, dass Bildung irgendwie die Leute, Diana ist ja eine große Verfechterin von Bildung und sagt immer wieder, naja, das Wichtige, damit man halt eine Demokratie nicht gefährdet und damit die Leute nicht irgendwelchen Bullshit glauben, ist Bildung. Und ich sage jedes Mal, die Impfgegner sind immer in hochgebildeten Gebieten unterwegs.
Mhm.
Das ist Bildung schützt, oder zumindest die Bildung, die wir im Augenblick die Bevölkerung größtenteils genießt, schützt nicht vor blöden Verschwörungstheorien, dass Impfen ja eine Big Pharma hinter Impfen stehen würde.
Ja.
Das finde ich, und es gibt halt auch eben, dass die Leute an sowas wie Flat Earth glauben. Das ist einfach.
Das macht einen völlig fertig, ne?
Auf der einen Seite macht es einen völlig fertig, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einfach. Offensichtlich ist da kein Kraut gegen gewachsen. Also die Leute wollen einfach offensichtlich an Dinge glauben, weil sie vom Mainstream abweichen. Das hat nichts mit irgendeinem Realitätssinn zu tun oder mit irgendwelchen Faktenwissen, sondern es ist einfach offensichtlich, dass Menschen irgendwelchen Bullshit glauben und wenn sie dann einmal drin sind, dann auch nicht wieder rauskommen.
Aber sag mal, da haben wir doch, glaube ich, auch erst letztens wieder drüber gesprochen,
kann über sein.
Diese Dinge, ne? Das ist ja da, ich glaube, da. Ich weiß, ich wollte mich gerade was drauf antworten, dann kam mir so in den Kopf, ob ich das nicht
Gespräch
schon mal
erzählt habe. Ob
ich das Gespräch nicht schon mal geführt habe. Aber ich wollte gerade einwenden, also ich wollte gerade sagen, in dieser Frage, welche Art von Bildung, ne, irgendwie würde denn am besten schützen? Und es gibt irgendwo, habe ich das mal gelesen, dass es halt tatsächlich interessanterweise ausgerechnet Leute sind, die, sag ich mal, in klassisch naturwissenschaftlichen Fächern gebildet sind, die am ehesten auf so einen Quatsch reinfallen.
Ernsthaft?
Ja.
Krass.
Und es scheint so, dass es nicht sozusagen das Wissen um, sozusagen Faktenwissen um Naturwissenschaften irgendwie einen davor gefeit macht,
ja,
sondern beziehungsweise im Vergleich zu Leuten, die so in Geisteswissenschaften oder Humanwissenschaften irgendwie dabei sind. Also es ist halt nicht, die Immunisierung passiert nicht durch sozusagen konträres Faktenwissen, das du dir aneignest durch naturwissenschaftliches Studium, sondern das wäre so eine Hypothese jedenfalls, sondern dass die Immunisierung dagegen vielleicht besser funktioniert, wenn du verstehst, wie Diskurse funktionieren. Ne? Also wenn du halt gelernt hast, kritisch mit Texten umzugehen. Ja, und wenn du gelernt hast, sozusagen eine kritische Haltung gegenüber Dingen, die du liest und halt sozusagen so eine Art Background-Schleife im Kopf hast, was will der Autor, welche Techniken der Deception benutzt er, welche Intention hat der Autor. Also ne, das, was man eigentlich sozusagen im Literaturstudium oder in jeglicher Form von Texteanalyse-Studium halt lernt, dass das halt eigentlich der bessere Schutz vor Verschwörungstheorien ist.
Also dass Bildung hilft, das kann ich insofern, ich kenne eine Chemikerin, die homöopathische Mittel nimmt.
Ja, ja. Das ist ganz zu oft so, ja.
Was
ja.
Eigentlich sich, und wenn du mit ihr darüber sprichst, dann sagst du auch, ja, ich weiß, dass es nicht wirken dürfe, aber es wirkt trotzdem.
Ja.
Und
du kennst diesen Newton-Witz irgendwie. Ich glaube, es war Newton. Jedenfalls bei Newton hängt zu Hause über dem oder über der Tür ein Hufeisen, ja. Und dann wird er halt gefragt, Mr. Newton, Sie sind doch so gebildet. Glauben Sie denn, dass dieses Hufeisen, glauben Sie denn an Aberglauben oder wie? Er meint so, ja, nein, er glaube nicht an Aberglauben. Aber ihm wurde versichert, dass es trotzdem hilft.
Ja, das ist das, das ist so das eine. Ja, das ist irgendwie, ich finde das so, ich glaube, man muss da einfach einen anderen Umgang mitfinden. Und ich glaube aber auch, dass es so dieses, ich finde das ja mit dieser ganzen Brexit-Sache, finde ich ja, so, das ist ja auch, das
ich wollte zum Brexit
übergehen. Ich wollte eigentlich nicht zum Brexit, aber es passt jetzt irgendwie so gut, weil das ja auch so eine Massen, so ein Massending ist, so, was ein ganzes Land jetzt auf den Punkt gedreht hat, dass es irgendwie eine geile Idee ist, sich selber in den Fuß zu schießen.
Ja.
Und dass man mittlerweile an dem Punkt ist, dass das, wenn man sich selber in den Fuß schießt, dass das ganz furchtbar wehtun und auch sehr bluten wird, aber dass das gut ist für die Nation, wenn es mal richtig blutet und wehtut. Und, und dieses, dieses wie so eine Massenpsychose oder sowas, ich weiß nicht, wie man das nennen will, weil es ist, wie das funktioniert oder wie das dazu kommt.
Warum? Ich war jetzt letztens so weit zu sagen, so, scheiß drauf. Es gibt nur noch eine am wenigsten schlechte Lösung ist jetzt für das gesamte Desaster, der No-Deal-Brexit. Ne? Also nicht im Sinne von einer guten Lösung oder die, sondern es ist die wenigst schlechte Lösung. Also ich habe jetzt, habe ich auch letztens irgendwie einen Artikel geteilt von Paul Mason, im Guardian, glaube ich, oder war das, wo war das? Im New Statesman oder so. Wo er da auch argumentiert, also er wäre immer gegen den Brexit gewesen und er hat auch immer dafür gekämpft, ein Second Referendum und so weiter und so fort, aber mittlerweile sieht er halt gar keine andere Lösung mehr, als jetzt einen No-Deal-Brexit zu machen, weil alle anderen Dinge halt wirklich schlimmere Konsequenzen hätten. Also du würdest ein Second-Referendum, egal wie du es framest und so weiter. Und das wirst du nicht durchbekommen im Sinne, dass dann die Leute damit zufrieden sind, sondern es wird immer dieser Vorwurf existieren, dass du halt so lange wählen lässt, bis dir das Ergebnis passt, ja. Und das heißt also, du kannst nicht die eine legitime oder aus Sicht der Brexiteers irgendwie legitime Volksabstimmung durch eine andere Volksabstimmung ersetzen. Mhm. Und diese ganze Rhetorik von wegen, ja, ihr wurdet alle angelogen und so, das ist halt genau, das hatten wir im letzten Podcast schon, das verfängt halt überhaupt nicht.
Ja, ja. Ja?
Das ist halt, das wollen die Leute überhaupt nicht hören. Und das heißt also mit anderen Worten, ich bin momentan, ich denke mir momentan, Alter, geht gerade gar nicht anders. Also es muss jetzt vielleicht irgendwie so eine schmerzhafte Phase, die müssen die jetzt durch, so eine Trotzphase, ja, und dann müssen sie irgendwie mit dem Scheiß leben, in dem sie sich dann so sich das angetan haben, und dann kann man halt darüber reden, ob sie dann wieder beitreten. Aber
ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, was passieren wird, also zum einen, Großbritannien ist ja nicht mal auf No-Deal vorbereitet.
Ja.
Die haben ja schlicht und ergreifend.
Das geht auch gar nicht. Also sie können auch gar nicht mehr, sie haben gar nicht mehr die legislativen Zeiträume, um egal was durchzubringen.
Also sie sind auch No-Deal wird nicht mal von der britischen Seite vorbereitet sein, weil sie müssen halt so viele Gesetze, EU-Gesetze in lokale Gesetze übernehmen, und die müssen dafür angepasst werden und dafür
muss abgestimmt werden. UK hat jetzt einen Trade Deal gemacht mit den Färöerinseln.
Na dann.
Es wird alles gut.
Alles wird gut. Und den haben sie schon jetzt gemacht?
Ja.
Wie konnten sie das überhaupt machen?
Ich weiß es nicht. Nee, dürfen sie eigentlich gar nicht, ne?
So dürfen sie, in der EU sind, ja. Eigentlich dürfen sie das gar nicht machen. Ich find's so, und ich glaube ja, also ich glaube, was passieren wird, ist so, der No-Deal-Brexit wird kommen. Es wird den Leuten scheiße gehen und sie werden weiterhin die Schuld auf die EU schieben. Und meine Angst wäre, dass das in schlimme Kriegspropaganda umkippt.
Meinst du?
Also, dass das dass halt so ein ja, die EU, das kann doch nicht sein, jetzt lassen die hier, also wenn es wirklich den Leuten schlecht geht, wenn es wirklich irgendwie Menschen sterben, weil medizinische Versorgung nicht gewährleistet ist oder irgendwie sowas, oder es die Hungersnöte gibt oder vielleicht die Chance auf Hunger oder sowas, da werden ja wirklich Horrorszenarien an die Wand gemalt. Und ich glaube, je schlimmer die werden, desto größer wird die Wut auf die EU werden.
Ja, aber ich...
Und ich glaube nicht, dass da eine Einsicht kommen wird, so... Also ich meine, das ist ja gerade so diese Schizophrenie der ganzen Situation gerade, dass die Leute, also selbst Leute, die für No Deal stimmen, sind ja der Meinung, dass No Deal in Wirklichkeit ja eigentlich ein Deal wäre. Also so dieses, ja, wir machen einfach No Deal, das heißt also, dass wir weiterhin unsere Sachen, also wir machen einfach einen Warenaustausch-Deal mit der EU, das ist unser No Deal. Und das ist halt bei relativ vielen Leuten steckt das wohl so, also bei sehr vielen No Deal-Anhängern ist so dieses, ja, eigentlich ist es ja ein Deal.
Also ich meine, eigentlich wäre ein wirklicher No-Deal, also ein richtiger Brexit, ne? Ein Brexit, der wirklich den Namen verdient.
Mit harten R.
Da müsste schon, müsste man irgendwie Britannien aus der Weltkugel sprengen, oder?
Naja, aber so, und ich glaube, das wird dann dazu, und dann werden halt, und dann wird es halt so sein, dass es plötzlich zu irgendwelchen Engpässen kommt. Und was wird denn die Politik sagen? Was werden denn die Medien sagen, die jetzt jahrelang, jahrzehntelang für den Brexit getrommelt haben? Was werden die Politiker sagen, die jahrelang, werden die sagen, ah ja, scheiße, dumme Idee gewesen? Oder werden die sagen, nee, also wenn das nach uns geht, aber die EU hat uns alles versaut. Ich meine, die brauchen doch einfach nur die Trommel.
Erstmal wird es heißen, Theresa May hat's versaut, ja?
Nee, das wird es erstmal nicht heißen, weil noch ist Boris Johnson wahrscheinlich nicht blöd genug, Premierminister werden zu wollen. Der einzige Grund, warum die Frau ja noch im Amt ist, ist, weil niemand anders den Job will.
Ja.
Wie jede Frau, die im Amt ist. und außer Merkel.
Wobei das auch zeitweise anders aussah, ja.
Im Augenblick vielleicht nicht, aber im Augenblick will vielleicht wirklich niemand den anderen Job, aber die haben sie ja wirklich ein paar Mal probiert zu entmachten. Aber das ist, ich meine, dieses Land hat sich erfolgreich eingeredet, dass es eine geile Idee ist, einen der erfolgreichsten Wirtschaftsräume der Welt ohne Not aufzugeben. Mhm. Die schaffen sich auch noch einzureden, dass das irgendwie dass das die Schuld der EU ist, dass es ihnen jetzt scheiße geht. Wo ist denn der große Aufschwung, der uns versprochen worden ist? Irgendjemand muss doch schuld sein.
Ja. Und dann gab es ja diese ganze Backstop-Debatte jetzt nochmal. Es hieß es plötzlich, nochmal den Backstop aus den Vertragsverhandlungen nochmal neu zu verhandeln. Also in dem aktuellen Vertragsentwurf gibt es ja eben diese Backstop-Regelung, dass halt, egal was passiert, es keine Grenze zwischen Irland und Nordirland geben soll.
Oh Gott.
Und jetzt wollten sie das wieder aufdröseln, ja.
Yeah.
Völlig Banane, also wirklich komplett Banane. Also eine Sache, die halt die Briten selber eingeverhandelt haben, weil sie wirklich Schiss davor hatten, dass ihnen diese Grenze um die Ohren fliegt. Und jetzt wollen sie ausgerechnet das irgendwie aufdröseln, ohne aber genau zu sagen, was sie da genau anders haben wollen.
Na, sie haben ja keine Chance.
Ja. Und ja, also es ist.
Das ist wirklich das eine der.
Aber halt No Deal bedeutet halt auch, dass es da keine Lösung gibt. Ne?
Ja, es gibt einfach keine. Und es ist und wahrscheinlich für Großbritannien würde sich allein für diesen Frieden da in Nordirland würde sich es lohnen, in der EU zu bleiben. Das ist ein historisches Abkommen von Frieden gewesen und das ist jetzt einfach so über Bord geworfen. Und wir werden.
Wie ist da eigentlich? Es würde mich jetzt gerade interessieren, wie war da eigentlich die Brexit-Beteiligung in Nordirland?
Die war überall relativ deutlich für Remain.
Für Remain.
Außer halt in England selber.
Ja.
Ich glaube in Wales noch. Aber Schottland war natürlich extrem für Remain. Nordirland war für Remain größtenteils. Ich glaube nicht ganz so deutlich wie Schottland.
Weil ich meine, die haben halt am meisten zu verlieren, die Nord.
Na, Gibraltar noch.
Ja. Wobei halt, es gibt, glaube ich, keine krasseren britischen Nationalisten als die Nordiren, ne? Also jedenfalls die
klar.
Protestantische.
Aber offensichtlich sind sie auch nicht bescheuert. Ich meine, wenn halt und das ist, ich meine, das ist ja eigentlich, finde ich ja, das ist lustig. Ich habe neulich hier Dings, wie heißt er jetzt gleich bei der Freakshow gehört hier als Gregor Zedlak.
Ja, Gregor.
Der hat ja ein paar sehr schlaue Sachen dazu, zu diesem Nationalismus gesagt und sowas, aber oder ein paar sehr interessante Sachen auf jeden Fall. Und
Gregor sagt immer schlaue
Sachen. Ja, das war wirklich. Und so dieses, ich finde das ja so, diese EU als Container, als Framework für nationale Identitäten, wenn ihr sie denn wollt, finde ich ja absolut in Ordnung. Und das hat ja, ich meine, wenn die Nordiren halt absolute britische Patrioten sein wollen und es ihnen trotzdem möglich ist, im Frieden mit den Iren dadurch zu leben, dass sie gemeinsam in der EU sind, dann sei es drum. Also dann soll mir doch recht sein. Ist mir doch wurscht, welchen Gott die anbeten. Und das finde ich. Brexit. Ich habe jetzt übrigens mal, ich denke ja lange darüber nach, ich habe ja mit amerikanischem Patriotismus jetzt in den 4 Jahren, in denen ich da gelebt habe, deutlich weniger Probleme als mit deutschem Patriotismus. Und ich glaube, jetzt habe ich für mich verstanden, was der Grund ist. Zum einen ist natürlich die Tatsache, dass die USA einfach mal eine coole Fahne haben, im Gegensatz zu Deutschland, was man einfach mal sagen muss, Deutschland hat keine coole Fahne. Aber ich glaube, der Hauptgrund für mich ist, dass hinter dem amerikanischen Patriotismus nicht dieser Volksgedanke steckt. Und hier, also bei den europäischen Nationen ist das sehr stark, dass es halt immer noch diese Idee vom Volk gibt, was ja irgendwie eine Form von Blutzusammengehörigkeit oder Genetik oder wie auch immer man es nennt, bedeutet. Und ja, irgendwie, das fand ich auch sehr spannend, ich habe neulich einen Artikel darüber gelesen, sozusagen, warum die AfD rechtsradikal ist und verfassungsfeindlich, ganz klar. Weil die AfD nämlich der Meinung ist, dass es ein deutsches Volk gibt, was halt nicht identisch ist mit der deutschen Bevölkerung nach der deutschen Verfassung. Und dieses deutsche Volk, wie auch immer man das definiert, hat das Recht, jederzeit sich eine neue Verfassung zu geben. Und also die Verfassung über Bord zu werfen, jeden rauszuschmeißen, der nach ihrer Definition nicht zum Volk dazugehört oder umzubringen oder wie auch immer. Und dann halt sich eine neue Verfassung zu geben. Und das ist verfassungsfeindlich, nach der Definition des Wortes. Und
ja,
und
ich finde das halt deswegen so ein bisschen schwierig, weil tatsächlich die Verfassung selbst ja mehr oder weniger deutsch sein nach Herkunft
genau definiert. Und das ist nämlich das Ding, dass eigentlich steckt das sehr tief drinne in der deutschen Verfassung, im deutschen Selbstverständnis nach wie vor, diese Volkszugehörigkeit und sowas, das meine ja. ich, das ist das Problem, was ich damit ja. habe. Wir haben keine wirkliche Alternative dazu. Ja. Und die Amerikaner haben halt dieses, wir sind hier alle zusammengekommen und man unterstellt, also natürlich gibt es da auch massiven Rassismus und so weiter, das ist jetzt gar keine Frage, das ist jetzt eine total idealisierte Variante davon, aber die ist zumindest, die steckt zumindest irgendwo auch drinne. So, du hast diese Nation, die zusammengekommen ist, weil Leute irgendwo hergekommen sind, Menschen irgendwo hergekommen sind und die gleichen Ideale verfolgt haben und halt von Freiheit und Gleichheit und Chancengleichheit und jedem das eigene oder dass jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden, so ein bisschen so dieses Ding. Und das steckt halt sehr, sehr tief drinne, bis in weit rechte Bereiche drinne, auch in den USA, also auch in sehr, sehr konservativen Bereichen erlebt man ein deutliches Bekenntnis zu diesem, dass da jeder, der hier ist, gehört dazu. Und das ist hier nicht ansatzweise so. Das ist,
es gibt ja aber diese Diskussion ja gerade auch unter Trump, ne? Also Trump will ja auch irgendwie dieses Geburtsrecht, wegnehmen und sogar vielleicht rückwirkend Leute, die halt bereits die Staatsbürgerschaft haben, wieder rücken. Ann Coulter hatte letztens, also so eine rechte Trollin, hatte letztens getwittert irgendwie, wenn nur Leute wählen dürften, die zwei Großväter, die sozusagen jeweils zwei Großväter und zwei Großmütter bereits in den USA hatten, dann würde Trump eine Landslide gewinnen, ne?
Ja, genau.
Und daraufhin hat dann ein Ian Bremmer hat das dann halt getwittert. Ja, allerdings dürfte er dann selber nicht antreten. Das fand ich sehr gut.
Stimmt. Ja, und das ist halt, also ich meine, es gibt diese Irren, die das in Frage stellen sozusagen, aber das widerspricht eigentlich schon der amerikanischen Verfassung, diese Meinung zu vertreten, eigentlich relativ deutlich. Und ja. Und das ist
ja, man darf halt aber auch nicht vergessen, dass es unter dieser amerikanischen Verfassung halt auch Sklaverei gab.
Um Himmels Willen. Also ich will das nicht, also.
Genau, nee, ich meine, ich sag mal so, so eine Verfassung ist halt immer doch irgendwie auch ziemlich weit auslegbar.
Natürlich.
Ne? Ja, genau.
Wie gesagt, ich habe ja auch nicht gesagt, ja. Sondern ich habe gesagt, ich habe mit dem amerikanischen Patriotismus deutlich weniger klar. Probleme.
Nee, ich weiß ja, was du meinst. Zumindest gibt es halt ein Selbstverständnis, das halt nicht zugespitzt ist auf eine Ethnie. Und man kann natürlich sagen, und das ist auch der Vorwurf innerhalb der USA, dass es sozusagen USA halt auf einer Idee von White Supremacy gegründet ist, und ich glaube, das ist nicht falsch. Aber selbst diese White Supremacy hatte sozusagen ihre, sag ich mal, Racial Underdogs, die auch selber weiß waren. Ne? Also beispielsweise die Iren, die waren halt ganz, ganz lange in den USA halt wirklich eine richtige Unterschicht, so, ja, die halt auch sozusagen aus ihrer ethnischen Herstammung her, dass sie Iren waren.
Sind übrigens bis heute eine der größten Gruppen von illegalen Einwanderern.
Ja, echt, ja?
Ja.
Krass, ja.
Das ist irgendwie man denkt ja mal so Latinos und Südamerikaner und sowas, aber ich glaube, die zweitgrößte oder sowas, oder also irgendwas in dem Dreh, größte Gruppe der illegalen
Einwanderer, wahrscheinlich so.
Irgendwie sowas, sind die Iren nach wie vor. Okay. Und das ist für die irische Regierung auch, also darum war für die dieses ganze Trump-Ding auch so ein großes Problem, weil das halt in Bezug auf die irische Größe, die Größe Irlands, ist das halt eine gigantische Menschenmasse. Nicht, dass die nicht zurückhaben wollten, aber es ist halt, die fühlten sich denen noch verpflichtet, sozusagen, den Iren in den USA.
Es ist auch so, dass ja tatsächlich in den 80er, 90er Jahren auch eine ganze Menge Leute vor dem Terror dort in Nordirland geflohen sind. Und es gibt sogar tatsächlich eine ganze Menge Leute, die von der IAA dann halt in die USA gegangen sind und dort halt so Untergrundorganisationen, so mafiöse Untergrundorganisationen daraus gebracht haben. Das ist auch Gegenstand vieler verschiedener Spielfilme. Aber auf jeden Fall
Ja, also das mit dem, also ich meine, das war ja auch damals gegen JFK, war ja auch so ein Argument, der ist ja Katholik, das ging ja auch mal eine Zeit lang überhaupt nicht. Und also die
Heute sind die Katholiken super integriert, mit Magermützen rennen sie rum und grinsen
Uhrenföhner. Die Katholiken, das sind ja die Evangelikalen, die so krass Trump hinterher.
Ja, aber du weißt, ich meinte diesen Incident mit diesem jungen katholischen
Schule. Ach so, stimmt. Oh Gott.
Ja, das war.
Ich habe mir die Auflösung dieser Geschichte nicht mehr angeguckt, wo es dann ja 300 Mal hin und her ging und
ja.
Oh, das ist. Ich finde, ich habe neulich so eine Geschichte darüber gelesen, und zwar war da eine Frau, die hat sich auf Facebook darüber aufgeregt, dass irgendwie in Leipzig an der Bahnhofsbuchhandlung gab es irgend so ein Zweite Weltkrieg verherrlichendes Magazin. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Da hat hier Übermedien hat darüber einen sehr ausführlichen Blogpost gemacht. Und die hat sich halt da lag halt dieses Magazin rum, was halt so immer irgendwelche Nazi-Größen vorne drauf, und dann wird halt über deren Heldentaten berichtet und sowas. Also also sehr, sehr weit rechts. Nationalsozialistisch, Nazis, also ich weiß nicht.
Aber ich meine, das müsste verboten, also wahrscheinlich irgendwie Wehrmachtsoffiziere, ich glaube, wenn sie so richtige SS-Leute oder sowas hätten, dann wäre es schon ein Problem, dann wäre es schon verboten, oder?
Ich keine Ahnung, wie nah die an der Grenze dran sind zum verboten werden, dieses Magazin, aber es ist auf jeden Fall, es ist legal. Also ich nehme an, die werden sehr genau wissen, was sie schreiben können und was sie draufpacken können, um gerade noch so als legal durchzugehen. Und das gilt halt so als Geschichtsmagazin, aber es ist natürlich so. Und die Frau hat sich halt darüber beschwert auf Facebook, und es hat einen großen Shitstorm gegeben, und die Besitzerin des Ladens, des Kiosk, hat sich halt damit verteidigt, dass sie die Magazine auslegen muss, dass sie eben eine vertragliche Verpflichtung dazu hat. Und jetzt hat Übermedien das sehr ausführlich ausgearbeitet, und also es ist tatsächlich ganz spannend. Also das ist, Kioske werden zentral beliefert und kriegen Magazine zentral. Und es ist tatsächlich so, dass sie einen Vertrag, also sie haben die Aufgabe, diese Vertriebsorganisation, die Bevölkerung mit Presseorganen, mit Pressemedien zu verteilen und dafür zu sorgen, dass man quasi an mehr oder weniger alles rankommt. Und darum haben sie tatsächlich mit den Kiosken Verträge, das, was die liefern, müssen die auch hinpacken. Das gilt nicht für Bahnhofskioske. Niemand weiß so genau, warum, aber Bahnhofskioske werden nicht von diesem Zentraldienst beliefert, sondern machen die Verträge mit jedem Verlag separat und können die auch verweigern und können auch sagen, ich packe da dieses Magazin nicht hin. Und das hat dann auch damit geändert, dass dieses Magazin jetzt nicht ausliegt an diesem Bahnhofskiosk, weil die Besitzerin offensichtlich auch nicht glücklich war damit, dass das da rumliegt, und dann hat sie vielleicht die Rechtslage verstanden. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass dieses Magazin da nicht mehr liegt, weil so scheiße ich dieses Magazin ohne Frage finde, finde ich es halt trotzdem so dieses, ich halte es, ich tendiere immer mehr dazu zu sagen, bei sowas, Meinungsfreiheit ist das höhere Gut. Und warum gab es da denn so einen Shitstorm um dieses dämliche Magazin, was wahrscheinlich außer ein paar 60-Jährigen keiner mehr liest? Also dass die Jugend jetzt plötzlich in einem Bahnhofskiosk auftaucht und dann verführt wird vom Nationalsozialismus durch dieses Magazin, halte ich für verschwindend gering, die Wahrscheinlichkeit. Andererseits, die Frau selber hat ja auch gar keinen Shitstorm ausgelöst. Sie hat einfach nur ein Foto davon gemacht, wie dieses Magazin da rumliegt, und hat sich auf Facebook darüber beschwert und hat sich laut darüber aufgeregt, was definitiv ihr gutes Recht ist. Also ich meine, würde ich vielleicht auch machen, wenn ich das so, oh mein Gott, was ist hier gerade passiert? Man ist ja deswegen, und ich finde diese ganze Gemengelage, so dieses Hochreiten durch irgendwie Social Media von irgendwelchen Themen, die dann plötzlich Nachrichtenwert theoretisch oder nicht erlangen, und dann muss ich dann irgendein Medienmagazin ewig lange damit auseinandersetzen. In dem Fall ist ja wenigstens ein halbwegs spannender Artikel entstanden.
Und plötzlich müssen wir uns alle irgendwie auch eine Meinung dazu bilden und eine Meinung dazu haben. Das ist auch mal so anstrengend, ne? Also dieses Twitter-Scrollen, dann kommt halt wieder irgendwas so, wisst ihr schon das und das, bla bla bla. Oder meistens kriegt man das ja gar nicht direkt mit, sondern man kriegt ja immer irgendwie sozusagen irgendwelche dritte oder vierte Iterationen auf Reaktionen
darauf. Ja, das ist das Schlimmste.
Ja. Und dann, hä, worum geht's hier überhaupt? Was? Ja. Und
man, lass mich mal meine Printmedien aufmachen, um nachzuschreiben, welches Thema es wieder geht.
Also so meine häufigste Reaktion ist mittlerweile so, I don't wanna know. Ich will es einfach nicht wissen. Ich recherchiere dem jetzt.
Ja, ja.
Und dann ist es halt ja meistens irgendwie kompliziert. Und ich glaube, ich finde das schon mal, lass uns doch mal drüber reden. Diese Geschichte mit dem Magerjungen da. Weil ich sag mal so, wie ich es erlebt habe, ja.
Yeah.
Ich habe das auch so gesehen, also diesen Ausschnitt, ne, wie dieser katholische Magerjunge gegenüber diesem Mann mit der Trommel, dem Native American da mit der Trommel stand und grinste.
Ja.
Und ich hatte sofort, also sofort, als ich das gesehen hatte, hatte ich sofort diesen Reflex.
Was für ein Arschloch.
Boah, ich will ihm in die Fresse hauen. Ja. Ich will ihn in seine grinsende Fresse hauen. Ja. Ja. Was für ein arroganter Wichser irgendwie, bla bla bla. Und ich hatte das sofort gespürt, sofort, ja. Und ich hatte dann auch irgendwie, soll ich da was zu was twittern, habe ich dann aber nicht gemacht, irgendwie, Gott sei Dank, irgendwie. Also. Ja. Aber ich glaube, hätte es mich irgendwie in so einer anderen Situation, ne, irgendwie erreicht, irgendwie, wo ich da gerade so in so einem Krawallre-Laune gewesen wäre, sofort in die Fresse hauen, ne, das hätte ich dann sofort geschrieben. Und ja, dann hätte ich mich, glaube ich, hinterher geärgert. Also der Punkt ist, ich kann das nochmal für die Hörer nochmal vielleicht erklären, die sich damit nicht auseinandergesetzt haben, weil sie immer die ganze Zeit gedacht haben, ich will es einfach nicht wissen.
Ich jetzt ist es zu spät.
Ich bin beim Backlash dann ausgestiegen. Ja, also ist es so. Diese Reaktion, die ich sozusagen in mir aufkeimen habe, gespürt, die wurde von vielen Leuten auf Twitter wahrscheinlich ebenso empfunden und dem freien Lauf gelassen. Also vor allem im amerikanischen Twitter, im englischsprachigen Twitter, ging das Ding richtig rum ohne Ende. Ja, irgendwie. Und die Leute waren außer sich vor Wut und ich glaube, es ging dann auch gleich los so mit Doxing. Die haben dann gleich rausgefunden, wer das ist und in welcher Kontext. Es war halt irgendwie, er war halt Teil einer Gruppe von Jugendlichen, die halt dort viele auch Magermützen, also Make America Great Again Mützen hatten und die halt aus einer katholischen Schule, die gerade auf Exkursion in Washington waren, ja, und die haben dort auf den Bus gewartet, irgendwie war das die Backstory und genau, und da sind
wir. Ja, das war eine Schulfahrt zu dieser, also es war eine Veranstaltung,
Es war eine Exkursion.
Pro-Life, nee, es war eine Pro-Life.
Ach ja, genau, stimmt. Es war zu der Pro-Life-Demonstration, zur großen Pro-Life, also der Abtreibungsgegner.
Genau.
Wurden die da halt angekarrt und deswegen waren sie in Washington. Du hast recht. Das ist vielleicht nicht ein ganz unwichtiges Detail. Jedenfalls, also sozusagen aus liberaler Sicht jetzt erstmal sowieso überhaupt kein Sympath, ne? Also
ja.
Und auch der Kontext nicht besonders sympathisch. Ja. Dann die MAGA-Mütze natürlich auch nicht sympathisch und dann halt auch noch gegenüber einem älteren Herrn des Native American.
Diesem Native American, halt diesem Eingeborenen des Landes sich so in den Weg zu stellen, dieses Symbol.
Genau.
Halt.
Und dann dieses Grinsen, wirklich unfassbar selbstzufriedene, so
überlegene,
provokative, super krass provokative Grinsen. Und darum hier die ganzen anderen Bubis, die da halt irgendwie abgefeiert haben und so. Es war wirklich hässlich. Ich meine, im Endeffekt, das ist das, was ich mir dann auch gedacht habe, als ich das dann nicht getwittert habe, war einfach, ja, aber eigentlich ist auch nichts passiert. Ja? Also da ist ja keine, da passiert ja
das
nichts.
Das
ist ja keine Gewalt, da wird niemandem Haar gekrümmt. Im Endeffekt, ja, also man kann sich natürlich über diesen aufregen, so, aber es gibt halt Arschlöcher. So. Und Arschlöcher gibt es überall so und solange das Arschloch ist, halt nur sein Arschloch sein in Form eines Grinsens ausdrückt, ja, es ist halt vielleicht erstmal nicht etwas, was man jetzt allzu hoch an die große Glocke hängen sollte.
Good point.
Genau, also das war so mein Gedankengang. So. Jedenfalls stellte sich dann heraus, dass genau, also ganz viele Leute haben ihren Emotionen freien gelaufen gelassen. Es wurde halt rausgefunden, dass der Typ von der Schule ist. Dann wurde der Name rausgefunden. Es wurde alles gedoxt und so weiter und so fort. Und es ging halt ein riesen Shitstorm auf diesen Jungen herab, der halt schon echt krass war. Ich habe den jetzt nicht genau verfolgt, aber ich glaube, wenn man dort im Auge dieses Shitstorms gestanden hätte, dann wäre das schon auf jeden Fall ganz schön heftig gewesen. So, ja. Also im Sinne von, die ganze Welt hasst dich jetzt, ja. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt auch definitiv drüber. So.
Ja.
Aber
naja. Und dann als Jesus wird man wieder verteidigt von Menschen, von denen man vielleicht gar nicht genau. verteidigt werden möchte.
Und dann kam natürlich die Rechte, ist dann natürlich so, boah, was ist hier los? Ihr geht hier auf einen jungen Menschen los, der gar nichts getan hat und so weiter und so fort, womit sie einen Punkt hatten. Und dann kam halt heraus, beziehungsweise kamen dann halt noch mehr Videos, beziehungsweise das Video, was aufgetaucht war halt nur ein Ausschnitt aus einem größeren Video, das halt sehr viel länger war. Und da gab es noch andere Genau, und es gab noch andere Videos, die dann halt auch auftauchten, die das aus einer anderen Perspektive nochmal gefilmt haben. Und ich sag mal so, der ganze Tathergang war folgender. Ja, also diese Jungs stehen dann halt irgendwie doof. Ich glaube, vom Weißen Haus war das irgendwie so, irgendwie in dieser Area. Vielleicht
oder vom Kongress oder sowas.
Oder genau, vor diesen Monolisken da irgendwie. Jedenfalls dort an so einem ikonischen Bereich da irgendwie, im Touri-Bereich in Washington, stehen die da halt so rum. Und ihnen gegenüber steht erst einmal eine Gruppe von schwarzen Israeliten. Ja, und das sind, diese Israeliten ist eine ganz interessante, total durchgeknallte Sekte, die sich, die halt so eine ganz eigene Form von christlicher Spiritualität entwickelt hat, die auch extrem rassistisch und extrem homophob und extrem, sag ich mal, sehr regressiv ist, ja. Und die haben dort halt, die sind da, glaube ich, häufiger. Also die kommen da häufiger hin zu dem Platz und das sind halt so solche Irren, weißt du, so wurde mal so irgendwie die halt irgendwelchen Quatsch in die Gegend brüllen und dann gehst du halt dran vorbei und ignorierst die. So, das sind so Leute, die man so lernt zu ignorieren, wenn man in einer Großstadt wohnt. Aber die tröteten dann halt so vor sich hin, was der richtige Glauben wäre und dass irgendwie alles falsch ist und dass also das Interessante war, sie nennen sich Israeliten, sind aber super auch antisemitisch und so und hauen dann irgendwie antisemitische und homophobe Scheiße raus und so weiter und so fort. Und tatsächlich sind die Studierenden, also die Schüler sind so ein bisschen fasziniert davon und kommen dann halt irgendwie, lassen sich irgendwie eine Diskussion ein mit diesen Israeliten. Und dann wird das dann irgendwie auch zunehmend so ein bisschen aggressiver, also so vom Tonfall her und ja, und dann kommen halt erst irgendwann diese Gruppe von Native Americans, die dann halt auch demonstrieren wollen und stellen sich so ein bisschen dazwischen, also zwischen den Israeliten und den Schülern, und dann fangen halt sich die Israeliten an, die Native Americans anzudingsen, ne, weil sie ja natürlich auch den falschen Glauben haben und so weiter und so fort. Die werden dann auch irgendwie angemacht, so. Und dann fängt dann auch noch eine Frau von diesen Leuten dann halt an, mit denen dann zu diskutieren, was natürlich auch nicht so richtig viel bringt, mit solchen Sekten-Heinis zu diskutieren. Und dann wird sich dann irgendwie, keine Ahnung, wollen die dann irgendwie gegen die sind die dann aber gemeinsam trotzdem auch gegen die MAGA Boys, ne? Also weil halt auch Trump ist auch für die Israeliten halt irgendwie total scheiße und die Native Americans, die haben natürlich auch ihre Grievances relativ berechtigterweise, und vor allem für den alten Mann, das hat er ja später im Interview auch gesagt, dass halt tatsächlich dieses Projekt einer Wall halt irgendwie extrem extrem abschneidend, weil das halt ihr Land ist und sowas wie Grenzen kennen die gar nicht und dann auch noch eine Wall, was soll diese Wall, das ist irgendwie alles voller Bullshit und darüber beschwert er sich. Und auf jeden Fall fühlt sich dieser ältere Mann halt tatsächlich von diesen MAGA Boys dann auch provoziert und es ist nicht so, dass die auf ihn zugingen, sondern er tatsächlich auf sie, ne? Also er geht dann halt mit seiner Trommel auf die MAGA Boys zu und dann halt auch wirklich so in die Gruppe rein. Ja? Also er geht mit seiner Trommel in die Gruppe rein und trifft dann halt eben auf diesen Jungen da, ne? Irgendwie. Und es gibt dann noch andere Szenen, wo halt diese ganzen anderen Boys dann halt irgendwie die Native Americans dann halt so nachäffen und so, also auch sehr, sehr hässliche Szenen.
Ich glaube, die brüllen auch noch irgendwie Build the Wall oder irgendwie sowas.
Das hat der Typ gesagt, also ja. der Native American, später im Interview. Ich habe bisher noch keinen Beleg gefunden im Video, dass er tatsächlich das gesagt hätte. Was nicht heißen soll, dass sie es nicht getan haben, aber es gibt bisher, also ich habe da jedenfalls keinen Beleg für gesehen, dass sie das Build the Wall geschrieben haben. Aber dass sie damit mit dieser Politik assoziiert, dass sie sich damit assoziieren, das tun sie ja schon allein durch die Marke.
Ja, ja, klar.
Auf jeden Fall. Und jetzt kommt halt die, und jetzt ist natürlich eine Frage von Interpretation. Der Junge behauptet jetzt, ja, dass er im Gegensatz zu seinen Schulkollegen, ja, die Situation beruhigen wollte, ja. Und es gibt tatsächlich auch ein paar Aufnahmen, wie der Junge halt sozusagen zu seinen Kumpels dann irgendwie so Zeichen macht, dass sie mal ruhig sein sollten, ja. Und aus seiner Argumentation heraus wollte er die Situation schlichten, wollte halt sozusagen Ruhe reinbringen in diese Situation. Ich ganz persönlich glaube ihm das nicht.
Okay.
Also ich glaube schon, dass er da seine Jungs irgendwie zurückgepfiffen hat, das stimmt schon. Aber ich glaube, er hat das gemacht, weil er dachte, er hat eine bessere Strategie. Und das ist halt diese Strategie des provokanten Grinsens. Ich kann mir dieses provokante Grinsen nicht anders erklären als durch wirklich, also das war nicht anders als provokant zu deuten, das Grinsen.
Also das würde ich. Also gut. Das halte ich für eine Interpretation, weil irgendwie.
Das ist natürlich eine Interpretation.
Weil irgendein Teenager, der in der Lage ist, so provokant, also so stark sein Gesicht im Griff hat, um zu wissen, dass das jetzt ein hyperprovokantes Grinsen ist, das kann natürlich sein. Aber ich kann mir auch einfach vorstellen, dass dieser Typ dann halt, und dass das irgendwie eine absurde und irgendwie auch angsteinflößende Situation war und dass er einfach blöd dastand und halt da war dieser.
Das ist ja eine ziemlich lange Szene, ne? Also, und der grinst die ganze Zeit und schaut ihm dabei ins Gesicht. Sorry, ich kann das nicht anders.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay.
Ich kann es nicht anders.
Du hast mehr davon gesehen. Ich, es ist auch im Endeffekt scheißegal.
Ja, ist auch egal. Also ich halte ihn für einen Arschloch.
Das will ich gar nicht bestreiten, dass er ein Arschloch ist.
Und so weiter. Okay, das ist eigentlich, was da jetzt genau passiert ist und diese ganze Komplexität und so. Ich erzähle das jetzt einfach nur der Vollständigkeit halt, weil eigentlich ist sie völlig egal.
Ja.
Weil was halt das eigentliche Happening war, ja, das, was in den Medien stattfand, nämlich diese völlige, mega überzogene Skandalisierung erstens der Ausgangsszene und zweitens dann der riesengroße Backlash von rechts, der dann halt irgendwie, ja, Fake News Media, haha, sie haben unterschlagen die meiste, und das ist alles viel komplizierter. Und es gab dann auch ein paar der Medien, die dann auch zurückgerudert sind, nachdem es halt sozusagen mehr Material aufgefahren ist. Und es gab aber einen riesengroßen Kulturkampf um im Endeffekt nichts. Ja, es ist nichts passiert, aber es ging ein riesen Kulturkampf, ja. Und das fand ich so abgefahren. Und ich dachte mir dann auch irgendwie, also erstens, ich meine, es hat sich dort wirklich keine Seite mit Ruhm bekleckert. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Es ist aber auch so, dass mich das erschreckt hat, weil man würde immer denken, so dass solche extremen Auseinandersetzungen an etwas sich kristallisieren, das halt irgendwie wichtig ist. Aber es ist.
Seit wann das?
Ja, ja, klar. Nee, du hast recht. Also die Alltagserfahrung sagt einem auch irgendwie, dass das nicht so ist. Aber ich fand das so, also das steht in keiner Relation zu irgendwas, ja. So was ist wochenlanger Kulturkrieg, ja, im Netz. Wegen diesem scheiß Video.
Und ja, aber das ist halt so gerade bei Twitter ist das halt. Twitter ist halt ein Meme-Generator im krass, also eigentlich. Diese Retweet-Funktion, ich weiß noch, dass wir irgendwann mal hier über die Retweet-Funktion vor Jahren auf Twitter diskutiert haben, als sie was ganz Neues war. Du fandst die scheiße, ich fand die damals gut.
Mhm.
Ich fand das gut, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man Informationen schnell weiterverbreiten kann. Und inzwischen muss ich dieses Urteil revidieren, weil es ist halt dieses dieses eben, es wird natürlich nicht die gesamte Story verbreitet, sondern es wird nur der Ausschnitt auf der Story. Ich habe irgendwann mal es gibt ein Video so von, das hat hier GoPro, hatte das irgendwie auf seinem YouTube-Channel, irgendwie auf so einem Werbekanal drauf. Und das ist aus der Perspektive, also es ist tatsächlich eine reale Aufnahme aus der Perspektive eines Feuerwehrmannes, der durch ein Haus geht und halt durch ein brennendes Haus und halt guckt, ob irgendwo Überlebende sind, und dann findet er ein Kätzchen und dieses Kätzchen liegt quasi tot da, und dann nimmt er das Kätzchen und holt es raus und schafft es dann irgendwie, das Kätzchen wieder zu beleben, und am Ende geht es dem Kätzchen gut.
Währenddessen sind 13 Leute gestorben.
Und das Video endet damit, dass halt eine Nachricht eingeblendet wird, und das Kätzchen ist danach leider trotzdem noch verstorben. Also es hat es trotzdem nicht geschafft. Ja. So, und dieses Video hat einen mäßigen Erfolg gehabt. Dann hat einfach jemand diesen Abschluss weggeschnitten, diese Botschaft am Ende, dass das, und es hat Millionen Viewer gehabt.
Das ist interessant, ne?
Und das ist halt,
das ist super interessant.
Und es geht halt nur darum, dass das halt das richtige emotionale Narrativ bedient wird, um so eine Story weiter zu verbreiten. Und darum ist halt genau dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses Grinsen, und ich wollte dem so eins in die Fresse hauen. Das ist der Grund, warum diese Geschichte so weit verbreitet worden
ist. Ja. Es löst so Uraggression oder sowas aus.
Genau.
Ja,
und darum werden halt, Und ich finde, es ist auch schwer, den Medien daraus so einen harten Vorwurf zu machen, weil es ist halt dies derjenige, der halt, also wir leben halt in einer Zeit, in der nicht die wahrhafteste Story weiter verbreitet wird, sondern die am direktesten dazu einlädt,
die einen triggert.
Die einen triggert. Ja. Und wenn du hättest, du hättest 100 Artikel darüber haben können, die klarstellen, dass es keine Auseinander, die Story hätte sich trotzdem am stärksten weiter verbreitet. Und es wird sich, und das ist einfach, das ist eine Krankheit unserer Zeit. Ich weiß nicht, was man dagegen machen kann, aber ich glaube, halte das für eine Krankheit, dass halt diese extrem emotionalen, aufgeladenen, dieses, ich sitze auf, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt Twitter wieder gelöscht habe, weil ich genau das nicht mehr, weil ich auf dieses Gefühl keinen Bock mehr habe.
Du bist ja sozusagen noch ein guter Gemeinschaft mit Robert Habeck, ne? Der hat ja auch seinen Twitter. Hast du das mitgekriegt?
Ja, das habe ich mitgekriegt.
Genau, er hat das ja im Endeffekt ähnlich begründet, ne? Dass halt Twitter was in ihm auslöst. Irgendwie hat er so gesagt, irgendwie, dass ihm halt sozusagen so, dass er da irgendwie nach emotionalen, dass er sich da aufwiegeln lässt, ja.
Also ich finde,
Ich fand das irgendwie, ich konnte das total nachvollziehen, was er sagte.
Ja, klar. Ne?
Irgendwie, ich fand das ist ja im Endeffekt auch, was du sagst.
Und das ist der Grund, warum ich es vorhin gerade wieder von meinem Telefon gelöscht habe, weil es halt so dieses, es ging darum, dass irgendwie Lidl hat eine Kampagne gemacht, in der sie irgendwie Fotos von Bagels zeigen und irgendwie drüber schreiben, Hauptsache ein Loch oder sowas.
Okay.
Und dann gab es halt einen Shitstorm dagegen, und dann hat halt Lidl das gelöscht, und dann und jetzt sind irgendwelche Männerrechtler in Anführungsstrichen, die jetzt
Zensur,
genau das, oh, und Gott, sowas,
oh,
und
das ist alles schlimm,
und
das ist ein Clusterfuck.
Ist mein Leben jetzt wirklich so viel ärmer, wenn ich das nicht mitkriege?
Nee, es ist wirklich schlimm. Aber ich wollte noch mal ganz kurz auf diese Story mit der Katze. Also indem man halt sozusagen dieses Endresultat, ne?
Das ganze Video.
Nullifalt. Ja. Ja, sozusagen im Endeffekt das gesamte Narrativ sozusagen am Ende sozusagen nullified. Mhm. Indem man einfach sagt, ja, die Katze ist aber trotzdem gestorben. Also Happy End, es war jetzt irgendwie Drama, Happy End und so, aber nee, es war doch kein Happy End. Im Endeffekt macht man das ganze Narrativ damit wirklich tot. So, dass man zerstört es wieder. Mich erinnert das an Indiana Jones. Indiana Jones 1, das wurde mir mal irgendwann, ich weiß nicht, wo irgendjemand hat mir das erzählt oder sowas, ich habe es irgendwo gesehen. Aber wenn man Indiana Jones 1 genau schaut, dann stellt man fest, dass alles, was Indiana Jones in der ganzen Zeit erlebt, für die Geschichte komplett irrelevant ist.
Okay. Ich meine, so genau kenne ich den Film nicht.
Er kämpft da ja sozusagen um diese Bundeslade und dann irgendwie gegen die Nazis hier und dann da wieder und dann wird er zurückgeworfen, dann schafft er es wieder doch und bla 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 und keine Ahnung was. So, ja.
Und ganz am Schluss, und die machen ja die Kiste trotzdem auf.
Und ganz am Schluss, gewinnen die Nazis, machen die Kiste auf und sterben alle.
Ja. So. Mit anderen Worten, wenn er nie hingegangen wäre, hätten sie auch die Kiste aufgemacht und wären gestorben.
Sie hätten eh die Kiste aufgemacht, wären alle gestorben und das wäre sowieso. Also Indiana Jones hätte überhaupt nicht so.
Hätte sich auch sein Popcorn rösten im
hätte man den ganzen Film sparen können. Aber komischerweise hat das damals nicht dazu geführt, dass es kein Kinoerfolg war, sondern es war trotzdem ein Kinoerfolg.
Interessant. Interesting point, ja. Ja, halt gute Action.
Genau. Aber hey, der Weg ist das Ziel, ja. Irgendwie.
Ja, das ist und das ist.
Ich hole mal kurz ein neues Bier, ja.
Ja, ich finde das Spannende an Twitter, um es jetzt mal positiv zu sagen, ist ja das Schöne, dass jeder hat die Chance, sich selber zum Idioten zu machen. Und egal wie schlau die Leute sind, du hast Nobelpreisträger, du hast hochintelligente Menschen. Ich finde ja Richard Dawkins immer noch so ein wunderbares Beispiel. Ich meine, der Mann ist definitiv schlau. Das muss man einfach lassen. Aber er macht sich halt auf Twitter zu einem absoluten Vollidioten. Und hier Elon Musk ist definitiv auch so ein krasses Beispiel von, ja, der Typ hat definitiv was auf dem Kasten, aber das hält ihn nicht davon ab, auf Twitter bizarre, unfassbar teure Fehler zu begehen. Also ich meine, Elon Musk.
Ah ja, Elon Musk. Oh Gott, der Typ ist geil.
Und vielleicht ist das ja auch irgendwo was ganz Beruhigendes, wir sind alle Idioten, not all the time hoffentlich, aber halt wenn dieses, was du gerade gesagt hast, so dieses Retweeten von irgendwas, was man eigentlich nicht retweeten sollte oder dann irgendwie weiterverbreiten von irgendwas, I did my fair share of that, also ich hab da mehr als genug von gemacht, aber ich bin bei weitem nicht allein. Und,
nee, das stimmt, ja.
Das ist irgendwie traurig, aber irgendwie doch vielleicht auch ein bisschen tröstend. Ich weiß
nicht. Das finde ich auch so interessant. Also ich finde ja irgendwie Milliardäre, die sich auf Twitter zum Obst machen, ist ja irgendwie so ein eigenes Twitter-Genre, ne? Also ich glaube, so der erste war ja irgendwie, war doch Rupert Murdoch, der dann irgendwie die ganze Zeit nur auf Twitter rumrantete.
Achso, das
war
geil.
Der hat irgendwie, glaube ich, das war so 2010 oder 2011 oder so, hat er dann irgendwie angefangen zu twittern und dann halt irgendwie die ganze Zeit so.
Ja, und einige von ihnen waren ja dann Präsident.
Ja, genau. Donald Trump ist sag ich mal, das prominenteste Beispiel dafür. Oh, Gott, Elon Musk ist aber auch so ein Beispiel.
Ja.
Ich fände es ja immer noch gut, wir müssen irgendwie TP Peter Thiel noch zum Twittern bringen.
Oh Gott. ja, und es ist, ich weiß nicht, ob, also.
Das ist, wie war das mit Elon Musk? Der hat sich irgendwie selbst wie viel Millionen, hunderte Millionen Dollar gekostet, indem er einfach getwittert hat, so, thinking about taking Tesla private oder sowas.
Ja, das ist 20 Millionen waren es, glaube ich.
20 Millionen, er hat sich einfach mal um 20 Millionen erleichtert. Ich meine, hey.
Und naja.
Das ist sein persönlicher Brexit oder so.
Das war sein, also das hat ihm auch, das war auch knallhart, also ich meine, das hat ihn fast den CEO-Posten gekostet.
Nee, ich war mal.
Fast.
Er ist auf jeden Fall irgendwo rausgeflogen, aber ich glaube noch auf den Aussichtsrat oder sowas.
Er musste irgendeinen Posten aufgeben.
Ja, musste irgendeinen Posten aufgeben.
Und theoretisch zumindest muss jetzt jemand anders alle seine Tweets absegnen, bevor er sie abgibt. Ich weiß nicht, ob das
tatsächlich... Das ist aber keine gerichtliche Auflage, oder?
Das hat die SEC zur Aufgabe gemacht, um die Ermittlungen einzustellen.
Das ist geil.
Also
die SEC soll auch bitte gegen Trump ermitteln.
Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, dann sind sie gerade dabei. also es gibt wohl relativ, das habe ich gerade noch gelesen, es gibt wohl relativ deutliche Hinweise darauf, dass da Geldwäsche stattgefunden hat im Bezug auf die Inauguration Party und sowas. Also,
okay.
sagen zumindest die Demokraten jetzt.
Aber was war denn, da gab es auch irgendwie einen Skandal mit der Deutschen Bank irgendwie? Oder nee, die Deutsche Bank hatte irgendwas revealed?
In welchem Skandal steckt die Deutsche Bank eigentlich nicht drin?
Das stimmt eigentlich auch wieder.
Das finde ich ja so, das finde ich ja nach wie vor so beeindruckend, dass so mit welcher Selbstverständlichkeit, also ist ja wirklich mit, also dass das passiert, okay, das ist mir ja klar, aber mit welcher unwidersprochenen Selbstverständlichkeit in Deutschland mittlerweile akzeptiert ist, dass Facebook und Google evil sind. Und zwar wirklich ohne Wenn und Aber evil. Und dann die Deutsche Bank hilft irgendwelchen Verbrechern dabei, den deutschen Staat um 50 Milliarden ärmer zu machen, oder wie viel war es?
Ja.
Das taucht nicht mal in Nachrichten auf, so richtig.
Nö, das ist halt die Deutsche Bank. Da steht ja auch Deutsch drin, dran. Ne?
Ja,
das ist ja schon gut, auch allein vom Namen.
Anständige deutsche Firma kann man doch nicht gegen sagen, hier bloß weil so bei.
Das ist ein netter deutscher Mittelständler.
Arbeitet dran, Mittelständler zu werden. Und das ist, ja, das finde ich schon, ja, egal. Ja, irgendwo hängt die Deutsch. Ich steck in diesem ganzen Trump-Getone gerade auch nicht so richtig drin. Ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass jetzt die State of the Union jetzt für die ganzen MAGA-Heads nochmal eine kleine Enttäuschung oder eine ganz ordentliche Enttäuschung war, weil die Wall nicht hinreichend erwähnt worden ist.
Ja, aber er hat sie einmal erwähnt, glaube ich, ne? Irgendwie und hat gesagt, er will sie doch trotzdem noch irgendwie. Aber im Endeffekt war es ja tatsächlich, ich habe das jetzt so verstanden, ich habe sie selber nicht gesehen, aber.
Ich auch nicht.
Aber ich habe das jetzt so verstanden, dass er tatsächlich jetzt im Endeffekt mehr oder weniger, ich würde sagen, das war jetzt so ein klares Zeichen des Geschlagenseins, ne?
Also, naja, bis er sich wieder anders überlegt.
Ja, ich meine, er wird wiederkommen, aber ich meine, es war jetzt einfach ganz klar eine Auseinandersetzung und die hat er gerade ganz klar verloren.
Ja, aber wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, aber da wusstest du ja nicht so richtig, da hattest du ja gedacht, dass irgendwie, dass das sein Haushalt wäre, den er eingebracht hat und die Demokraten ihn nicht absägen wollte. Die Story war ja die, das geht ja nochmal weiter. Das war, der Senat hat es abgestimmt, also das ist durch den Kongress war es durch. Also Senat 100-0, wie gesagt, darüber abgestimmt. Mhm. Das Weiße Haus war einbezogen und hatte halt gesagt, ja, wir unterschreiben das. Und alle sind schon in die Weihnachtsferien gegangen. So, puh, das war ja knapp. Und dann haben halt die ganzen rechten Medien angefangen, auf Trump einzuprügeln. So von wegen, ohne Wall-Funding und jetzt, und warum fällst du hier um und sowas. Und daraufhin hat er sich halt anders überlegt und hat dann halt gesagt, das unterschreibe ich nicht.
Okay.
Also, und hat halt dieses Jahr.
Also, einfach mal so ein spontan Ding
drauf. Genau. Okay. Und also, bloß weil er sich jetzt geschlagen gibt, heißt das nicht, dass er in anderthalb Wochen oder wann auch immer jetzt die nächste Deadline fällig ist, sich dann plötzlich, dass der ganze Scheiß nicht nochmal von vorne losgeht.
Ja, aber ich meine, der Punkt ist ja, er kann ja nur verlieren, weil,
ja, das macht er dann halt.
Weil die Demokraten, ja, aber das ist, also wenn etwas für Donald Trump Kryptonit ist, dann ist es verlieren, ja.
Da bin ich mir langsam nicht mehr so sicher.
Doch, weil verlieren ist halt definitiv, das passt nicht ins Narrativ. Ne? Es geht ums Winning, Max. Es geht ums Winning und ums Tired werden.
Also ich.
Because of winning.
Ich verstehe deine. Ja, aber es ist halt. Seine Leute sind immer noch der Meinung, dass ihn ganz langweilig ist. Und die hängen sich halt an jedem kleinen Kram auf. Das ist halt. Also es gibt auch. Also wie oft ich gelesen habe, so in diesem, ja, der Präsident war der einzige Erwachsene im Raum, dass er jetzt das Government wieder eröffnet hat, weil er war der Einzige, der kompromissbereit war.
Okay.
So, wo der dann so, nicht auf dem Planeten, auf dem ich zu dem Zeitpunkt war, aber you do you. Und die halten sich halt an jedem Strohhalm fest. Und ich kann mir vorstellen, dass es, und das ist natürlich, es gibt in seinem Bereich, also unter Republikanern, ist das jetzt durchaus weit verbreitet zu sagen, ja, das war die, also dieser Government Shutdown war ja die Schuld der Demokraten. Hätten sie auch einfach Trump die 5 Milliarden gegeben für die Mauer. Und insofern, dass der da nur verliert, ist nicht so klar. Und es gibt halt, und ich habe neulich mal so ein paar Zahlen gesehen, die so das Weiße Haus da zur Analyse rannimmt. Und die gucken halt nicht auf die Gesamtbevölkerung, sondern die gucken auf Districts, in denen Trump gerade so gewonnen hat und Demokraten.
Ihre Base dann sozusagen.
Nein, nicht mal ihre Base, sondern halt die paar States, die paar.
Ach so, die Purple.
Die halt so gerade so für ihn oder gerade so nicht für ihn gestimmt haben. Und was die Leute denken. Das ist, und da sind halt hinreichend viele dabei, die sagen, ja, eigentlich war es die Schuld der Demokraten. Insofern,
Ja, ich will es auch nicht, ich will es auch nicht überdramatisieren. Das ist, man bei Trump kann man immer nur falsch liegen, so ist irgendwie.
Für mich ist so dieses an dieser ganzen, dass ich finde das ja so diese Idee einer Demokratie, dass sich Leute irgendwie auf so einem Marktplatz eine Meinung bilden und nach ihrem eigenen sozusagen danach, was ist für das Land das Beste oder die Gesellschaft das Beste und was ist dabei auch für mich das Beste, dann eine Entscheidung treffen und dementsprechend ihre Wahl machen. Das ist für mich spätestens mit Brexit und Trump und sowas ist das ein für alle Mal widerlegt. Also Menschen sind absolut bereit, sich selber in den Magen zu schlagen, wenn es nur halbwegs konsequent ist. Also wenn es sie davor bewahrt, irgendwie zugeben zu müssen, dass sie vorher falsch lagen, ganz offensichtlich. Ich glaube, dass ich habe neulich darüber nachgedacht, ich habe ja einen neuen Job jetzt angefangen und da hatte ich einen Arbeitskollegen.
Stimmt, wie ist der eigentlich? Willst du darüber reden?
Nö. Nee, okay. Würde ich jetzt auch sonst also mal nicht. Ich bin jetzt mal nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Jedenfalls noch nicht. Und da war ein Kollege von mir und der sah vom Kleidungsstil her, war der halt ein bisschen konservativer. Also ich würde mal sagen, dass er, also der ist ein netter Kerl, alles absolut in Ordnung und so weiter und so fort, aber der ist halt, du siehst halt so vom Kleidungsstil, vom Haarschnitt her und sowas, der ist konservativer. Und das, die Idee, dass eine politische Ausrichtung, die so weit geht, dass sie in der Kleidung ganz klar erkennbar ist, also die offensichtlich Teil der Identität ist, was ja für uns auch ist, also dein Hoodie jetzt und sowas ist ja auch Teil deiner Identität, ist ja auch Teil einer politischen Identität, dass das möglichst...
Nicht mal mein Hoodie, ich hab mir irgendwann mal geliehen von...
Ach, hast du ihn geklaut?
Von Anne Helm habe ich mir...
Ach so, soweit, so, okay, das ist ja...
Das ist ja schon lange her.
Das ist ja auch sozialistisches Eigentum dann. Und,
genau.
Das so weit in die Identität geht, dass man es halt sehen kann, das ist ja keine Verhandlungsbasis mehr. Das ist ja nicht so, dass so ein Mensch, dem du an der Kleidung ansiehst, in welche politische Richtung er denkt, dass der sagt, stimmt eigentlich, das Argument hatte ich sogar noch gar nicht. Ich glaube, ich denke jetzt anders. Also das passiert ja einfach nicht. Das sind ja offensichtlich viel, viel tiefere Aspekte eines Lebens, des sozialen Zusammenseins.
Ja, wobei ich würde das ist auch nicht, ich gebe dir ja recht, ich würde nur auch nochmal einwenden, dass das, glaube ich, nicht in jedem Fall der Fall ist. Also,
nee, natürlich.
Ich glaube, es gibt halt bestimmte Situationen, wo es extrem hohe Polarisierung gibt anhand von bestimmten Dingen, ne? Und das sind dann häufig eben solche Identitätsfragen, wo halt wirklich die Rationalität keine Rolle spielt. Yeah. Das gebe ich dir recht. Aber ich glaube nicht, dass alle Politik so ist. Ne?
Das stimmt.
Und deswegen... ja, also jetzt konkret auf diesem Wall bezogen ist das natürlich ein extrem identitätsstiftendes Ding, diese Wall, glaube ich, für die Trump-Supporter.
Ich frage mich, ich würde mal sagen, die Bereitschaft, auf jemand anders zuzugehen und die Bereitschaft, andere Meinungen anzuerkennen und zu akzeptieren. Ich würde mal behaupten, die setzt eine gewisse Ruhe voraus und eine gewisse eine gewisse Vertrautheit vielleicht, also eine gewisse die setzt voraus, dass man darauf vertrauen kann, dass
man den anderen nicht töten möchte.
Nee, aber auch, dass man, also sozusagen, nehmen wir mal an, du bist an einem Punkt. Es gibt ja Situationen, an denen weiß man eigentlich, dass man gerade falsch liegt und man beharrt jetzt aber auf seiner falschen Situation, auf seiner falschen Meinung oder seiner falschen Einstellung oder weil man Angst hat, sonst das Gesicht zu verlieren oder sowas. Und also die Bereitschaft, seine Meinung zu ändern, wächst mit der, glaube ich, deutlich mit der Tatsache, dass man wenn man darauf vertrauen kann, dass man sein Gesicht nicht verliert. Und ich glaube, wir haben aber so mit Twitter, soziale Medien geschaffen, die das unfassbar schwer machen. weil halt jede Meinung sich in der Öffentlichkeit abspielt und jedes und alles sich in der Öffentlichkeit abspielt und du hast halt diese Extreme, jeder schaut, also gerade wenn du größer bist, jeder schaut immer auf deinen Finger und es wird dir sehr, sehr schwer gemacht, Fehler einzugestehen, glaube ich. Oder auch vielleicht auch nur die Meinung zu ändern, ohne einen Fehler einzugestehen.
Ja, das ist sowieso eine super schwierige Übung, ne? Wie sagte John Maynard Keynes irgendwie, wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Was tun Sie? Schwierig auf jeden Fall. Und das ist das Interessante, ne, dass halt je verbissener man auf so eine falsche Meinung die vertreten hat, desto höher ist dann auch die Fallhöhe, ne, irgendwie da wieder zurückzurudern. Insofern ist halt so eine falsche Meinung auch eine Form von Treueschwur.
Na, nicht nur das, sondern sogar noch in der umgekehrten Richtung. Je falscher deine Meinung, desto mehr strichst du aus der Masse heraus, desto höher ist im Zweifelsfall die potenzielle Belohnung.
Ja,
wenn du dann doch Anhänger findest.
Ja klar, aber genau, also aber du bist ja meistens nicht allein mit dieser falschen Meinung, sondern du hast irgendwie deine Group und deine Peer Group und dann.
Ja, genau.
Und diese Peer Group schwört, es ist sozusagen so eine Art Gemeinschaftsschwur, ja. Also selbst, also irgendwie, keine Ahnung, ja, irgendwie, dass du dann vielleicht, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich in der Flat Earth Society nicht aus, aber eventuell kann ich mir das echt vorstellen, dass die vielleicht irgendwie durch blöden Zufall irgendwann mal auf diese These gestoßen sind.
Die ist durchaus älter.
Und sie, die ist super alt,
yeah.
Aber und sie dann irgendwie vertreten haben und als ihnen das Gegenteil bewiesen wurde, erstmal so, mir egal, irgendwie so doubling down irgendwie, sich dann wieder so extra nochmal drauf, trotzmäßig draufgedingst haben und dass das dann halt irgendwann sie halt diese Community gefunden haben, in denen sie sich gegenseitig darin bestärken, diese Idee fortzubestehen.
Das ist doch auch geil, so Teil einer, also stell dir vor, du läufst auf der Straße rum und weißt, dass du etwas weißt, was niemand um dich herum weiß.
Das stimmt, ja. Klar, es gibt immer noch dieses, das geheime Wissen, ja, irgendwie und die Attraktivität des geheimen Wissens, ja.
Und dieses natürlich. Jeder Versuch, dir das auszureden, dir das zu nehmen, wird natürlich dazu führen. Das ist ja dieses, dass sich Leute von Fakten eher bestärken in ihrer falschen Meinung oder in ihrer Verschwörungstheorie. Und das finde ich halt.
Ja, aber ich meine Flat Earth. Ich meine, das ist so. Was ist so, keine Ahnung, irgendwie so Impfkram, ne? Das ist halt so, das ist komplex und sag ich mal, den Gegenbeweis kannst du nur in abstrakten Zahlenkolonnen bringen, die dann halt irgendwie du glauben kannst oder nicht glauben kannst, wo dann, die du halt nicht persönlich nachvollziehen kannst, ja. Aber du kannst fucking nochmal an den scheiß Ozean gehen und kannst die fucking Krümmung der Erde sehen. Ja, du kannst sie mit deinen bloßen Augen sehen. Und
ich frage mich nicht manchmal, ob's. Ich habe mal mit einem. Ich habe ja irgendwann mal auf Spreeblick einen Artikel geschrieben über die 9/11-Verschwörung. Mhm. Und das ging über Punkte, die ich habe auch diesen Artikel geschrieben. Ja, ich kann nicht alles davon widerlegen. Ich weiß nicht, wo was. Und ich habe keine Ahnung über den Schmelzpunkt.
Man kann nie alles
Stahl und sowas. Aber ich habe so ein paar simple Sachen, die jetzt auch Jahre später die mit einfachem Hingucken und für jeden nachvollziehbar leicht widerlegbar sind, die immer noch wieder auftauchen daran. Und die Tatsache, dass diese offensichtlichen Sachen, also zum Beispiel für mich immer noch so ein Ding ist, dass halt.
Das finde ich übrigens total abgefahren. Sorry, dass ich dich hier unterbreche, aber ich immer wieder, ganz normal im Alltag, mit ganz normalen, intelligenten Menschen,
ja.
Keine Ahnung, Homöopathie, Impfgegner, Hampel, Leute, Verschwörungstheorie. Ganz normal komme ich immer wieder an Leute, die tatsächlich die 9/11-Truther sind. Das ist etwas, was so normal ist, das ist echt, Das ist wirklich krass. Also es gibt.
Ich war selber mal auf der Schiene.
Ja, ich auch. Ich auch. Ich
also,
auch,
ja.
Also ganz am Anfang.
Ja, ja, ich hab, genau.
Und wir haben alle, glaube ich, die Matthias Bröckers Reihe WTC Conspiracy auf Heise.
Ja.
Ich habe die verschlungen. Telepolis. Die war ja auch sofort da, ne?
Ja.
Und das war das attraktivste Narrativ, das einfach da war damals. Und man hat damals einfach ganz krass nach Antworten gesucht.
Das genau, man hat nach Antworten gesucht. Das kann ja nicht so simpel sein und war ja wahrscheinlich auch nicht so simpel. Also ich meine, das und es ist halt so dieses und das war ja auch alles ganz spannend. Und von einem von diesem Typen habe ich halt auch mal ein Video bekommen. Also eines der Dinger ist ja die Fallgeschwindigkeit. So was immer von den 9/11 Truths angebracht wird. Nämlich, dass die
9,8 Meter pro Sekunde.
Ins Quadrat. Also dass die halt, du nimmst, dass halt die das Gebäude eingestürzt ist, quasi freier Fall.
Mhm.
Und dass, wenn du stoppst von Anfang bis zum Ende, dass dann halt das Gebäude im freien Fall einfällt. Und dann dass das ja nur sein kann, wenn das gesprengt worden ist. Warum das bedeutet, dass es gesprengt worden ist, könnte mir bis heute keiner erklären, aber das ist so die Logik dahinter. Und dann sagen sie, hier stopp doch selber, das ist in so und so vier Sekunden eingestürzt und das kommt ja ungefähr hin mit freier Fallgeschwindigkeit. Und das Video hat mir der Typ, hier guck, Beweis, der Typ zugeschickt. Und dann habe ich mir halt dieses Video fünfmal angeguckt und dann habe ich gesehen, Moment mal, aber du siehst, dass das nur eine Fassade ist. Du siehst, dass dahinter offensichtlich ein anderer Teil des Gebäudes vorher schon wegbricht, deutlich länger braucht und dann halt, nachdem dieser Teil des Gebäudes weg ist, bricht dann sozusagen die eine Fassade, die halt für dich gerade die zugewandte Fassade ist, was natürlich auch total Sinn macht, weil das war irgendwie WTC 6 oder sowas. Mhm. Natürlich ist die Seite, wo die Hochhäuser waren, viel, viel stärker zerstört gewesen und natürlich ist das gefilmt worden von der Seite, die nicht zerstört war, weil da konntest du ja nicht mehr hin. Und dann kannst du halt sehen, wie da irgendein Penthouse zuerst wegbricht und sowas und erst ganz zum Schluss bricht die Fassade weg und die tatsächlich dann in fast Freefall-Geschwindigkeit. Und darauf habe ich den halt so, du siehst, hey, du hast mir dieses Video gerade zugeschickt. In deinem Video sieht man, wie ein anderer Teil des Gebäudes und dass es offensichtlich ein längerer Zeitraum ist, der das zusammenbricht. Und das war so ein bisschen, also da kam da nicht allzu viel, aber ich hatte fast das Gefühl, der wollte dabei ertappt werden. Also dass das auch so ein bisschen, vielleicht jetzt mal so blöde wie, dass ich habe heute war ich mal wieder auf so einer Seite, wo mir irgend so eine Werbung, du hast ein Apple Galaxy S3 gewonnen oder irgendwie sowas. So, hey, Amazon verlost und das. Und wo halt jeder weiß, es gibt kein Apple oder wo halt die meisten Leute wissen, dass es kein Apple Galaxy S3 gibt.
Nicht?
Und wo ich ja irgendwann mal die Theorie gehört habe, dass solche Spam-Mails bewusst so gemacht sind, dass viele von denen bewusst so gemacht sind, dass man als halbwegs intelligenter Mensch nicht drauf reinfällt, weil du würdest denen nur Kosten verursachen. Du würdest denen sowieso nicht die 500 Euro oder was auch immer deren Scheme ist.
Ach so, weil du wollen die wirklich dumm.
Die wollen die wirklich dumm, die dann, oh geil, ein Apple Galaxy ist noch nicht mal angekündigt und ich habe schon gewonnen und sowas und die, weil nur die sind. Und ich frage mich, ob das nicht quasi auch so quasi Teil dieses Videos ist, dass er halt sozusagen, da muss man halt auch wirklich dran glauben wollen, obwohl es eigentlich offensichtlich ist und vielleicht ist das ja auch bei den Flat Earthern gerade so drin und das ist ja auch ein Teil von irgendwie vielen Religionen, dass halt dein Glaube wird getestet werden und nur der wirklich Standhafte. Also das ist, also steckt ja in der christlichen Religion und sicherlich auch in vielen anderen Religionen geradezu drinne, dass man dem ganz offensichtlichen, dass das vermutlich nicht der Fall ist, einfach widerstehen muss und nur dadurch zeichnet man sich auch. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch bei solchen Verschwörungstheorien Teil des Ganzen ist, dass man halt auch in Anbetracht der
dein Glaube des, wird getestet
des ja. offenen Defeats ja. Immer noch und immer noch dabei ist.
Satan wird dir deine Widersprüche zeigen, aber nein.
Genau.
Du wirst ihm widerstehen.
Du wirst ihm widerstehen, indem du einfach die Augen zumachst und sagst, la 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 la.
Genau, ich glaube aber daran, dass das die Bush-Regierung war.
Und das ist und das ist definitiv so, zum Beispiel auch bei QAnon und so, das ist hier, um mal wieder zu Trump zurückzukommen. Also dieser bizarre Verschwörungstheorie, das ist
ja auch, ja. Das ist gleich nach Flat Earth so die dümmste Verschwörungstheorie, die ich kenne.
Ja, und wie oft die schon, also ich meine, wie oft, also für alle, die es nicht kennen, ich weiß nicht, ob wir die Story hier schon mal erzählt haben, vielleicht ganz kurz, die Theorie ist, dass ein angeblich hoher Mitarbeiter des Weißen Hauses Informationen streut, dass Robert Mueller zusammen mit, also dass die ganze Investigation nur vorgeschoben ist und dass Trump in Wirklichkeit Robert Mueller dabei hilft, einen großen pädophilen Ring auffliegen zu lassen, der
internationalen,
der zufälligerweise alle Leute enthält, die üblichen Trump-Manics nicht mögen.
Ja.
Ja. Und die quasi
eine Weltverschwörung.
Also die sind der festen Überzeugung, dass also regelmäßig, wenn sich irgendjemand mal irgendwie für eine Woche lang nicht in der Öffentlichkeit meldet, dann ist die Theorie, dass jetzt sind die alle ins Flugzeug gesetzt worden und sind nach Guantanamo geflogen worden, um da standrechtlich erschossen zu werden. Und aus irgendeinem Grund hat Trump das aber immer noch nicht öffentlich gemacht, diese ganze Information. Und wenn dann doch wieder irgendein Video auftaucht, dann ja, es ist vorher aufgezeichnet worden und so. Und die sind mittlerweile so oft auf die Fresse geflogen, dass halt dieser Q irgendwelchen Bullshit erzählt haben und er hat im Nachhinein überhaupt nicht gestimmt und die Gemeinschaft wird immer kleiner, aber dadurch immer verschworener.
Ja, und genau, also Q schreibt halt immer unter, deswegen heißt er so, immer auch tatsächlich in 4chan und 8chan, sozusagen seine kryptischen Messages. Und zu jedem seiner Messages gibt es dann sozusagen so riesengroße Deutungsarien, wie das jetzt halt auch zu verstehen ist, was hat er wieder gesagt. Und er sagt halt auch mal nie wirklich, was jetzt Sache ist, sondern macht halt immer nur so, ja, keine Ahnung, irgendwie so round, so irgendwelchen Quatsch wieder hin. Und eins dieser immer wiederkehrenden Dinge ist halt The Storm. Also das halt, The Storm is coming oder sowas sagt er dann immer irgendwie, das geht dann immer sozusagen, also es gibt dann sozusagen so eine Art, es ist eigentlich fast so eine eschatologische Idee von jüngstem Gericht im Endeffekt, ja, dass da halt sozusagen jetzt kommen wird, also demnächst, macht euch bereit, da wird dann plötzlich alles öffentlich, da kommen dann die Kräfte des Guten und kämpfen gegen das Böse. Also es ist wirklich, wow, es ist echt krank.
Aber es ist existiert weiter. Und es ist, obwohl es mittlerweile, es gibt auch Videos davon, also es gibt halt ein paar Leute in diesem ganzen Universum, die halt, die sich halt davon finanzieren, dass sie irgendwelche YouTube-Channels haben, wo sie dann immer die neuesten Theorien analysieren und sowas.
Das ist Wirtschaftswachstum, Max.
Das ist Wirtschaftswachstum. Und einer von diesen, und die sammeln Spenden fröhlich ein und sowas. Ja. Und einer von diesen Typen ist mal in einem Livestream, ist mal erwischt worden, wie er seinen Browser aufmacht, auf Anonymous geht, auf 4chan geht, irgendeine Nachricht. Oder warte mal, nee, das eine war, dass er Bezug nimmt auf irgendeine Nachricht, so, hey, hier, Q hat hier eine Nachricht gepostet und sowas und ich
analysiere. Scheiße, ich hab sie noch gar nicht abgeschickt.
Und er hat sie mit einem falschen Account geschickt.
Ist okay.
Und darum war die halt unter irgendeinem Wegwerf-Account drunter und hatte halt keinen Bezug zu Q und dann, wo sich dann alle, hä? Und dann ist halt nochmal gesehen worden, wie er halt in irgendeinem Livestream, wie er offensichtlich mit dem falschen Account noch eingeloggt war und sich schnell ausloggt und dann mit dem anderen Account. Wieso hast du Zugriff auf den egal.
Aber genau, das ist ja der Punkt, ne? Es gibt halt einerseits die Believer, aber es gibt halt aber auch andererseits die Leute, die das halt fabrizieren. Es gibt ja, und die glauben ja nicht daran, sondern die sind ja diejenigen, die offensichtlich halt Spaß daran haben oder es gibt so manipulative Charaktere. Ah, da fällt mir übrigens ein, hast du diese beiden Fire-Festival-Dokus gesehen?
Ich habe sie beide gesehen. Ich fühle mich übrigens auch von beiden Dokus ein bisschen manipuliert.
Okay, okay.
Also die eine Doku ist ja, da ist ja Executive, sind ja die Fuck Jerry-Leute, die ja in dem einen, die in dem einen von den beiden Dokus nicht gut wegkommen, in dem anderen schon.
Ja.
Bei dem, wo sie ganz gut wegkommen auf Netflix, da sind, ist, sind die Fuck Jerry-Leute Executive Producers.
Ja, genau, ja.
Und in dem anderen.
Das war bei Netflix waren sie Executive Producers.
Genau, bei der Netflix-Doku und bei der Hulu-Doku waren sie es nicht. Und das ist halt. Und ich finde es auch irre, dass natürlich...
Ja, aber ich finde jetzt, die Stories adden ganz gut ab. Also es ist jetzt nicht
ja,
so, dass...
Ist aber nicht auch so, dass da läuft ein Prozess und die Bereitschaft von allen Anwesenden zu sagen, ja, das war der eine Typ, wir alle wussten davon nichts,
ja.
Ist natürlich auch sehr, sehr hoch, wenn es darum geht, nicht in den Knast zu kommen. Ja, die habe ich gesehen, diese Feier. Das ist...
Also auch nochmal...
Diana saß ja, auf Netflix habe ich mit Diana zusammen geguckt, die selber in Eventmanagement gearbeitet hat.
Ja, okay.
Die hat sich wirklich in die Faust gebissen. Das war wirklich so, oh Gott, ich halte das.
Das muss echt für Leute, die so Events organisieren, muss das echt nochmal ein ganz anderes Erlebnis sein. So. In 4 Monaten auf einer Insel... In den Bahamas, was? Und aber der Punkt ist, ich erzähle mal ganz kurz nochmal meine eigene Rezeptionsgeschichte davon, weil ich das mal ist immer auch so ein Selbstreflexionsprozess, weil ich habe auch zuerst die Netflix-Doku gesehen darüber. Und diese Netflix-Doku ist der ideale Stoff für das, was man eigentlich von so einer Doku will. Und zwar, das ist ja im Endeffekt Schadenfreude, ne? Und das funktioniert mit dieser Netflix-Doku definitiv, ist das dafür die beste.
Steigert sich auch so schön.
Steigert sich richtig schön. Und es gibt praktisch auch niemanden dieser fucking Doku, mit dem man irgendwie sympathisiert.
Das ist super daran.
Ja, also außer am Ende wirklich so die Arbeiter dort, die Locals, die da halt irgendwie über den Tisch gezogen.
Die Leute bei der Firma, die da vielleicht auch nur einfache Angestellte waren und so dann von einem Tag auf den anderen.
Ja, aber trotzdem, also, die sind da, das ist so ein bisschen diese Diskussion
wie viel wussten
von Clerks, wo sie darüber reden, ob nicht in Teil 3 von Star Wars, in Teil 6 von Star Wars, wo sie da den Todesstern, der unter Construction noch ist, ne?
Ja.
Und den dann in die Luft jagen. Ob das nicht total schlimm wäre, weil da ja vor allem auch
2 Millionen
viele,
Bauarbeiter gestorben
sind. Weil dann die ganzen Bauarbeiter im Endeffekt sozusagen so völlig unschuldige Subcontractor halt, ja, irgendwie.
Schweiß, brumm.
Genau. Also, ob das nicht irgendwie echt auch moralisch, hey.
Ja.
Aber egal, auf jeden Fall, die Feier-Doku von Netflix, die macht wirklich Spaß, ja. Aber ganz ehrlich, es ist so ähnlich wie bei Twitter, es weckt wirklich auch echt dunkle Dinge in dir, ne? Also, man denkt sich ja auch die ganze Zeit nur so, wow, geil, jetzt kriegen diese Influencer, Rich Kiddies und ganzen Pseudo-Idioten, die man immer schon gehasst hat, ja. Jetzt kriegen die mal richtig schön auf die Fresse und zelebriert das. Und das ist im Endeffekt, also das ist ja, das eigentliche ist halt, okay, also der Typ, der das halt ganz so organisiert, ist halt ein total durchgeknalltes Arschloch und völlig kriminell halt, ne?
Das ist ein Pyramid-Scheme. Der hat halt, der bezahlt einen Venture, indem er das nächstgrößere Venture aufdreht, mit dem also er dann noch
halt,
Investoren an Land zieht.
Er ist halt definitiv so einer von diesen Scammern, also die halt auch zum Beispiel vielleicht irgendwie so ein Q-Ding pullen würden, ne?
Das war ja in der Hulu-Doku.
Ja.
War das ja drin.
Genau, die Hulu-Doku ist nämlich interessant, weil sie ist viel analytischer, ne? Ja. Also sie versucht halt sehr, sehr viel genauer zu verstehen, warum konnte so etwas passieren? Also wie konnten die Leute darauf reinfallen? What the fuck?
Der Typ hat ja wirklich, während er auf Kaution draußen war, für den einen Prozess hat er das nächste Ding gedreht. Was
wiederum in der Netflix-Doku besser nochmal dokumentiert war, aber ja.
Ja, okay.
Da waren sie ja dann sozusagen direkt bei ihm, während er dann halt irgendwie so schon die nächsten Sachen da verkauft. So. Bei der Hulu-Doku war es dann noch erwähnt. Wobei die Hulu-Doku hat dann wiederum ein Interview mit ihm noch gemacht,
genau.
Was aber eigentlich Quatsch ist, weil ich meine, warum soll man so ein Interview mit einem notorischen Lügner machen? Ne? Also ich meine, was hat man davon?
Ja, genau. Also ich probiere auf beide nicht so viel zu geben.
Ja.
Und im Endeffekt ist es auch wurscht, weil es ist halt irgendein dämliches, geplatztes Festival.
Ja. im Endeffekt geht es da nicht um Informationen, es geht wirklich nur um Schadenfreude.
Das ist reine Unterhaltung.
Es geht wirklich, aber es ist so eine Befreiung, es ist so richtig so, wow. Es ist so, kennt ihr die Szene bei Inglourious Basterds, ne, wo sie da dann relativ am Ende das Theater in Brand setzen und dann kommen dann die Inglourious Basterds in die Logenplätze und rattern mit ihren Maschinengewehren, mähen da die ganze Nazi-Führungsbagage nieder, ne? Also dieses Gefühl hat man ein bisschen
bei der Hulu-Doku. Das ist ja auch Unchained. Django Unchained.
Ja.
Ist das ja auch, diese gerechte Gewalt.
Ja, genau, ja.
Die
ja.
Da ja
das so. Das ist etwas Befreiendes, ne?
Django Unchained habe ich nicht zu Ende geguckt. Okay. Weil ich die ganze Zeit so dieses ich finde das irgendwie auch ganz widerwärtig Gefühl hatte. Das hatte ich bei, ich habe Django Unchained auch alleine geguckt und ja. Ich glaube, das hätte ich und ich kann mir vorstellen, dass ich bei Inglourious Basterds das auch gehabt hätte, wenn ich den alleine geguckt hätte. Dass ich das vielleicht, dass ich das so diese krass viele Gewalt und sowas
nicht. Weil bei beidem war ich halt im Kino.
Genau, vielleicht und ich glaube, das ist so ein Kinoerlebnis, dass man auch als Masse mitgetragen wird und dann halt das dieses Ding dann vielleicht akzeptabler wird oder sowas.
Was ich halt bei Inglourious Basterds hatte, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht damals, als ich es gemacht habe. Aber als ich das erste Mal tatsächlich in dieser Kinovorführung war und diese Szene war, wie halt eben genau diese beiden, ich glaube, das waren so beides jüdischstämmige Amerikaner, die dann irgendwie so mit diesen MGs in diese Loge reinplatzen und die gesamte Nazi-Führungsriege inklusive Hitler und Goebbels und keine Ahnung was einfach niedermähen mit einem. Ich bin einfach so völlig so aus mir heraus, ich bin einfach geplatzt in Lachen.
Ja.
Ich musste laut lachen. Ich habe die ganze Zeit ich habe so ein ganz komisches Lachen gehabt. Ich habe so richtig losgelacht in dieser Szene. Und es war mir selber, ich war mir selber ein Rätsel, was da mit mir los war. Und dann habe ich ein Buch gelesen letztens und zwar von Klaus Teweleit, Das Lachen der Täter. Und da geht es darum, dass es eine Beobachtung gibt, die bei vielen Morden, auch vor allem gerade bei sozusagen Massenmorden, dass und so Amokläufen und so, dass die Täter ein total krasses Lachen haben, während sie das machen.
Okay.
Also zum Beispiel Breivik, und das ist da hält er sich erstmal auf, ne? Also Breivik, also von den Erzählungen der Überlebenden, als er dort auf diese Insel dort in Schweden war das, glaube ich, Norwegen war das, ne?
Man kennt das ja auch aus Filmen.
Man kennt das zum Beispiel so aus Scarface oder sowas, ne? Aber auf jeden Fall, Breivik hat wohl die ganze Zeit diabolisch gelacht, wie ein Irrer. Hat er gelacht, während er halt auf die Kinder da geschossen hat. Und Teveleit, das Buch ist nicht ganz leicht zu lesen, geht halt verschiedene Berichte durch beispielsweise den ethnischen Unruhen in Ruanda und verschiedenen anderen Sachen und beschäftigt sich mit der Psychologie sozusagen dieses Mordes und des Lachens beim Morden. Und ich hatte das Gefühl, und ich habe es im Nachhinein das Gefühl gehabt, dass dieses Lachen, das ich hatte bei Inglourious Basterds, dass das irgendwie ein ähnliches oder dass das verknüpft ist mit dieses Lachen des Mordens, also weil man sozusagen dieses Immersionserlebnis, man war in diesem Moment halt die Leute, die da halt gerade diese Nazis niedermähen, ne? Und gleichzeitig hat man halt auch so einen Befreiungsmoment, glaube ich irgendwie, also so im Sinne von Relief, ja, also so wie Comic Relief, nur halt irgendwie.
Ich hab mal ein Video-Essay über Inglourious Basterds gesehen. Und da ging es darum, dass ja die Leute in dem Kino gucken ja einen Film. Und in dem Film, wie du dich vielleicht erinnerst, geht es um einen Typen, der halt sinnlos halt Amerikaner und Briten oder was auch immer, also halt um Nazi, der halt andere erschießt. Und, und die Leute, die Nazis sitzen in dem Kino und genießen diese Gewalt.
Ja.
und lachen darüber und freuen sich über diese sinnlose Gewalt.
Die lachen ja auch so, ne?
Genau.
Ja, ja.
Und werden dann dafür bestraft, dass sie diese sinnlose Gewalt genießen und man selber sitzt im Kino und genießt diese Gewalt, wie diese Nazis, die die Gewalt genießen, niedergemäht werden für den Genuss ihrer Gewalt.
Oh, ey, Tarantino ist echt ein psychoanalytisches Arschloch.
Das fand ich damals ganz interessant, dass so ja, da ist was dran.
Stimmt, das habe ich noch gar nicht so reflektiert.
Ja. Es wird einem ja, wenn man es einmal gesehen hat, es wird einem ja geradezu auf die Nase gebunden.
Eigentlich ist es relativ offensichtlich, ja, auf jeden Fall. Und dann auch über, ich meine, das ist natürlich auch eine extreme Selbstreferenz, ne, er als Filmemacher, ne, irgendwie, und dann geht es halt darum, irgendwie, wie sie halt dieses Kino in Brand setzen, ja, Zelluloid, nichts brennt so gut wie Zelluloid.
Ja,
ne?
Ja, also, ja.
Ja, das war ja auch so ein Zitat irgendwie.
Ja, es ist das ist schon.
Aber ich meine, das ist halt wirklich so eine Sache, ne? Also ich meine, es gibt halt keine böseren Menschen als die Nazis sozusagen, ja. Und halt irgendwie dem internationalen Publikum halt einfach so ein Relief zu geben im Sinne von, guck mal, wir packen jetzt einfach alle Nazis in ein großes Theater, in ein großes Kino und lassen es einfach abbrennen. Und zeigen auch noch, wie, also es ist wirklich, ich meine, das spielt halt auch echt so mit so den düstersten oder mit den ursten Dingen, die man, also es ist so Racheinstinkten eigentlich.
Das ist ja auch, ich war ja irgendwann mal in Psychotherapie als Teenager, wegen Depression. Und ich erinnere mich noch, dass ich irgendwann mal, und ich musste halt immer meine Träume aufschreiben und musste dann mit meiner Therapeutin durchsprechen und ich habe dann immer und was irre ist, wenn man anfängt, seine Träume aufzuschreiben, man träumt plötzlich viel mehr und man kann sich an viel mehr Details erinnern und sowas, und wenn man sich halt darauf einlässt, dass,
als wann hat man dann luzide Träume dann wahrscheinlich, ne? Wann hat man luzide Träume,
luzide, wo man sich bewusst,
also wo man bewusst dann halt auch,
nee, handelt. Das habe ich nie geschafft,
das hab ich einmal nicht. Hatte ich das mal einmal hatte.
das habe ich nie geschafft. Und ich weiß noch, dass es so einen Traum gab, wo ich halt, wo mich jemand anbrüllt und ich habe eine Glasscherbe, so eine lange, und greife sie und ramme sie diesem, der mich anbrüllt, in den Rachen rein. Und ich erzähle meiner Therapeutin diesen Traum. Es ist mir unfassbar unangenehm, diese Gewaltfantasien und sowas, die dann zu erzählen und sowas, und Gott, was wird das gleich über mich aussagen, über mich als Mensch, und diese Frau so, na endlich, ja, okay, was war jetzt, und das war halt, und ich weiß nicht, ob das so ihre vereinfachte Erklärung mir gegenüber war, halt jemand, der Gewalt durchfantasiert, wird sie nicht ausführen, mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Okay.
Also in der Fantasie durchzuspielen, ist befreit irgendwie, und es ist was, und Menschen, die das nicht tun, haben,
sind. Puh, Max. Gut, das, leb das bitte weiter aus in deinen Träumen.
Habe ich seitdem aber auch nie wieder geträumt.
Scheiße. Tim. Das erinnert mich gerade an eine andere Debatte, die gerade abgeht. Hast du das mit Liam Neeson mitbekommen?
Oh Gott. Was?
Liam Neeson, den Schauspieler kennst du, ne?
Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich kenne den Namen.
Nordirischer Schauspieler, der hat halt, glaube ich, damals den Schindler bei Schindlers Liste gespielt.
Ah, okay.
Und seitdem halt viele interessante Rollen, also so, auch so ein Charakterschauspieler, ne?
Ja.
Er hat jetzt irgendwie so einen neuen Film raus, ich weiß gar nicht, worum es da jetzt wirklich geht, aber irgendwie auch um Rache und so ein Scheiß. Und dann hat er jetzt so ein Interview gegeben.
Film über Rache und Scheiß.
Ja, keine Ahnung. Okay. Ja. Also ich habe es auch nicht so genau verfolgt. Er hat jetzt wohl so ein Interview gegeben, irgendeinem Magazin, irgendwie im Zuge dieser Promotour, und hat dann davon erzählt, dass er selber mal von Rachegefühlen geplagt war. Und zwar damals, als er noch in Nordirland gelebt hat, hätte eine Freundin von ihm wäre vergewaltigt worden. Mhm. Und zwar von einem Schwarzen. Und dann hätte er irgendwie ganz irrationale Rachefantasien gegenüber Schwarzen gehabt und wäre halt immer mit so einer Keule oder irgendeinem Schlagstock oder sowas durch die Gegend gegangen und hätte nur doch gehofft, dass irgendwie ein Schwarzer ihn mal blöd anmacht und dann hätte er ihn irgendwie fertig gemacht, so, ja. Und das hat er halt erzählt, auch so in dem Kontext zu sagen, so, ja, und da war ich halt total irrational und das war total doof und deswegen weiß ich heute, dass irgendwie so Rachefantasien auch oder Rachegelüste halt Quatsch sind und so weiter und so fort, ja. Aber auf jeden Fall hat dieses Interview hat ihm nicht gut getan. Es gibt jetzt einen riesengroßen Shitstorm gegen ihn, ne, weil er halt sozusagen rassistische, also es war ganz klar, also das ist, glaube ich, auch, das kann man, glaube ich, auch gar nicht leugnen, das sind rassistische,
ja,
Rachefantasien, ne?
Aber das ist noch ein Problem, wenn man in der Öffentlichkeit nicht mehr darüber reflektieren kann, ohne einen Shitstorm abzukriegen.
Ja, also es ist halt die Frage so, ne? Und das finde ich nämlich, und das ist jetzt interessant, ja. Also jetzt ist nämlich die Frage, die moralische Bewertung ist jetzt sozusagen, ist Liam Neeson jetzt ein Rassist? Also ganz klar war er einer in dem Moment, wo er das gedacht hat, ja, war er ein Rassist. Oder zumindest hat er rassistisch gehandelt oder rassistisch gedacht. Und aber ich glaube, das ist wirklich zu kurz gesprungen, weil Rassismus, genauso wie Misogynie, das sind Dinge, die, das sind Gesellschaftsstrukturen in allererster Linie. Es sind nicht irgendwie Leute, das ist keine Eigenschaft von Leuten, sondern es ist eine Struktur in der Gesellschaft, die, der man mehr oder weniger hilflos ausgeliefert ist, wenn man sie nicht reflektiert.
Ja.
Oder zumindest kann das passieren, dass man ihr hilflos ausgeliefert ist, wenn man sie nicht reflektiert und gegen die man irgendwie aktiv anarbeiten muss, wenn man sie adressieren möchte. Und also ich habe jetzt gerade einen schönen Podcast gehört, den kann ich auch sehr empfehlen, die Ezra Klein Show, die ich ja sowieso immer ganz gerne höre. Da war eine Professorin für, ich weiß nicht, Politologie oder Gender oder irgendwie sowas. Jedenfalls, die hatten einen tollen Podcast hingelegt mit ihm zusammen. Ich glaube, das war die von jetzt irgendwie zweite oder vierte oder keine Ahnung. Also es ist nicht lange her. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Jedenfalls, sie hat halt Misogynie, also Frauenhass, was man immer so schön als Frauenhass sagt, halt versucht zu definieren als eine Art von struktureller Polizei des Patriarchats.
Okay.
Sozusagen misogene Backlashes erfährst du als Frau nicht, wenn du total deiner Rolle konform agierst, ja? Wenn sozusagen das, wenn du immer super korrekt der gottgegebenen patriarchalen Ordnung dir vorgesehenen Rolle entsprichst, ja, wirst du wahrscheinlich in deinem Leben niemals Misogynie erfahren. Misogynie erfährst du immer dann, wenn du von dieser Rolle abweichst. Und das ist deswegen, weswegen sie sagt, das ist sozusagen die Polizei des Patriarchats. Ne?
Ja.
Also misogyne Reaktion erhältst du immer dann, wenn du sozusagen nicht obedient bist, wenn du nicht irgendwie den entsprechenden Codes entsprichst, wenn du nicht den Männern gefallen möchtest, wenn du nicht Erwartungen an dir entsprichst und so weiter und so fort, dann erntest du immer so einen Backlash. Mhm. Ja? Und deswegen ist halt, und das finde ich eine interessante Beobachtung. Und sie macht halt auch diesen Gedanken stark, dass eben das Misogynie ist eben nicht eine Eigenschaft von Personen, sondern es ist eine strukturelle Eigenschaft der Gesellschaft. Und ich glaube, wir müssen halt echt sehr, sehr viel mehr lernen, solche Dinge tatsächlich nicht als eine persönliche Verfehlung einer konkreten Person zu verstehen,
ja,
sondern tatsächlich als eben ein eben als Teil von der gesellschaftlichen Kultur und der Struktur, in der wir leben, und deswegen da sehe ich jemanden wie Liam Neeson, der jetzt irgendwie sagt, dass er in seiner Vergangenheit einmal rassistische Gedanken gehabt haben, nicht irgendwie für immer jetzt als Rassist abstempeln, sondern halt irgendwie verstehen, aus welcher Gesellschaftsstruktur her das gekommen ist und uns vielleicht auch freuen, dass er das jetzt heutzutage reflektieren kann.
Das ist, also Hitler war halt auch nur, der war halt nur Opfer seiner Strukturen. Das ist, der konnte gar nichts für.
Oh, du Arschloch. Dafür gehe ich jetzt nochmal ins Mausklo.
Ich gehe Ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu. Ich wollte jetzt einfach nur einen schönen Kontrapunkt setzen. Die Frage, die man sich da natürlich als nächstes stellt, ist, wie frei ist der Mensch überhaupt? Und wenn man sich mal eine Schulfreundin von mir, die ist Neurologin und hat sich sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt und der hat schon vor einigen Jahren diese Frage gestellt, wie frei sind wir eigentlich in unserem Handeln? Und ihre Aussage war relativ klar, so ja, also der Zug ist lange abgefahren, dass wir irgendwie irgendeine Freiheit hätten, was unsere Handlung angeht. Und alles, was wir machen, ist uns im Nachhinein schönreden oder im Nachhinein einreden, dass wir die volle Kontrolle hatten und dann im Nachhinein rationalisieren, was wir gerade getan haben. Und weil halt messbar ist, dass das, also zumindest bei sehr einfachen Experimenten, das kann natürlich sein, dass es bei komplexeren Experimenten nicht mehr ist, aber es gibt halt so ein paar Experimente, wo halt du ein EEG aufgesetzt bekommst und kriegst du halt gesagt, drücke einen Knopf zu einem beliebigen Zeitpunkt und der Reflex im Muskel, den Knopf zu drücken, ist lange da, bevor das Gehirn überhaupt mitbekommen hat, dass es jetzt losgeht. Also wer auch immer die Entscheidung trifft, jetzt diesen Knopf zu drücken, ist es nicht unser Hirn. Und ja, insofern empfinde ich da natürlich ein gewisses Unwohlsein. Ich finde aber auch, ich bin ja sowieso, also ich finde ja so dieses Rassist, nicht Rassist, so dieses binäre Herangehen, halte ich ja auch für kompliziert. Und ich bin ja immer noch ein großer Freund von diesem TEDx-Vortrag, ich glaube, den habe ich schon einige Male hier erwähnt, über A Little Bit Racist, also dieses, dass man halt Rassismus und solche Sachen nicht als Problem der, also so wie Hygiene sieht. Man ist halt bloß, weil ich irgendwann mal, ich war in meinem Leben definitiv schon mal sehr, sehr schmutzig, aber das heißt nicht, dass ich jetzt schmutzig bin. Und das ist halt was wir in Bezug auf Rassismus und Frauenfeindlichkeit und überhaupt Minderheiten gegenüber Gewalttätigkeiten doch gerne mal annehmen, dass einmal Rassist, immer Rassist. Und das ist, das halte ich für zu einfach gedacht. Und es ist halt, es ist für jeden eine Abstufung. Ich halte auf der anderen Seite, aber ich frage mich auch so ein bisschen, also zum Beispiel, weil du es vorhin meintest mit diesem, das sind gesellschaftliche Strukturen. Und dieses, was zum Beispiel eben dieser AfD-Typ, also dieses, dass die AfD verfassungsfeindlich ist, das hat halt jemand rausgearbeitet, der bei der AfD ist. Der hat einen Vortrag gehalten darüber und darum sind wir verfassungsfeindlich.
Echt, ja?
Ja. Das ist halt das ist mir auf Twitter über den Weg gelaufen, so, und nach der Definition sind wir halt automatisch verfassungsfeindlich.
Ja, das ist gut.
Und der sagt halt
schön,
aber
schön,
auch.
Schön, dass Sie es selber erkennen.
Und der sagt halt aber auch, ja, aber dieser völkische Gedanke sozusagen, der steckt ja auch in der Verfassung drin. Ne? Und er war noch vor 30 Jahren, war der quasi Common Sense. Und das ist, also es sind ja nicht wir, die uns verändert haben, sondern es ist ja, alle anderen um uns rum haben sich verändert. Und da ist ja auch was dran.
Ja, das stimmt, ja.
Da ist ja auch was dran. Das ist ja nicht falsch. Das ist ja, das finde ich, und gerade unter dem Aspekt, also ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, das erste Mal, dass ich davon gehört habe, dass es sowas wie Homosexualität gibt, irgendwie als noch relativ junges Kind und dieses über dieses, dass man auch den ersten offen homosexuellen Menschen in seinem Freundeskreis zu haben. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mich mit einem schwulen Mann irgendwie sehr, sehr ausführlich, sehr, sehr lange unterhalten habe, weil das für mich halt auch so ein total neues Phänomen war, weil ich damit halt vorher noch nichts zu tun hatte. Und natürlich hatte ich Vorurteile. Wenn du etwas, Vorurteile zu haben, ist, kann in die total falsche Richtung gehen, aber ist halt auch der erste Schritt zur Aufklärung. Weil was willst du, bevor du weißt, hast du halt Vorurteile, du hast keine andere Wahl. Und das ist ja, das sind ja alles Prozesse.
Ja.
Und
deswegen muss man, finde ich, und deswegen muss man halt wirklich differenzieren zwischen Leuten, die rassistisch handeln und rassistisch oder misogyn oder wie auch immer handeln und Leuten, die und Nazis. Ne? Also Nazis sind für mich Leute, die ihren Rassismus reflektieren und ihn annehmen.
Nicht nur annehmen, sondern auch befeuern.
Genau, annehmen und befeuern und sozusagen so, ich bin rassistisch und das ist gut so. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und da kann man, und da finde ich, geht dann halt schon wieder persönliche Verantwortung geht dort halt dann wieder, muss dann wieder ganz klar in
Vordergrund. Ja.
Wenn du sagst, okay, du weißt, dass du Rassist bist und findest das gut und willst du so bleiben, ja, dann bist du halt definitiv, dann bist du ein Nazi. Das ist für mich ein Nazi. Ja, ein Nazi ist für mich jemand, der seinen Rassismus für sich als für sich annimmt und sozusagen ist zu seiner Ideologie macht, sei zu seiner Identität macht. Mhm. Und ich finde diesen Unterschied, den muss man ganz, ganz stark machen. Gerade wenn es darum geht, um eigene Verantwortung. Das Problem ist, dieser Podcast, von dem ich vorhin geredet habe, ist auch deswegen so gut, weil mit diesem Frame auch sehr, sehr gut Trump und so weiter und so fort analysiert werden kann. Sie gehen nämlich darum, es geht nämlich viel darum zu sagen, so, ja, was darf man in einer Gesellschaft und was darf man nicht, zum Beispiel sagen oder wie auch immer, ne? Und das einer der Gründe, warum beispielsweise Trump so erfolgreich ist und andere Rechtspopulisten so erfolgreich ist, ist, dass sie signalisieren, du darfst. Ja? Du hast vielleicht irgendwie mal was Falsches gesagt und wurdest dafür gleich von vielen Leuten angegriffen und geschämt. Ja? Also es geht da sozusagen viel um Shame. Ja? Und die Professorin, die dazu Gast war, meinte halt, wenn sie etwas sozusagen aus der Gesellschaft tilgen könnte, dann wäre es sozusagen Scham. Ja? Also Scham ist sozusagen der Motor, der halt dann solche Sachen wie Trump dann überhaupt erst ermöglicht. Weil Trump, gerade weil er eben nicht schamvoll ist, also dass er halt, er ist unschämbar, ja, signalisiert den Leuten, dass es möglich ist, dass es eine Möglichkeit gibt, so zu sein, wie sie sind, in den rassistischen Strukturen, in denen sie sind, ohne sie reflektieren zu müssen, ohne dafür bestraft zu werden, ohne dafür geschämt zu werden. Ja? Und das ist halt, und deswegen ist dieses Shaming, ja, dieses Public Shaming, findet sie, also ich bin dabei allerdings auch ein bisschen anderer Meinung, aber findet sie halt total kontraproduktiv, weil es halt die Leute, wobei andererseits, ich finde halt, dass ohne dieses Shaming würde wahrscheinlich jegliche Form von Countermeasures gegen Rassismus auch gar nicht funktionieren.
Ja, eben. Also ich meine, es hat ja auch einen gesellschaftlichen...
Es hat eine sanktionierende Wirkung auch, ne? Wobei es halt dann eben, wie gesagt, es gibt dann Leute, die dann halt eben statt dieser Sanktion anzunehmen, halt ins Gegenteil überschwappen.
Klar, ne, aber also, nur weil es aushebelbar ist, ein Instrument, heißt das nicht, dass das Instrument per se falsch ist, glaube ich. Also es ist, das finde ich ja auch das Spannende. Ich finde ja erstaunlich, ging ja jetzt vor ein paar Tagen mal wieder um Donald Fonso da darum, so eine ganze Industrie an wahrscheinlich fast ausschließlich Männern, die ihr Lebensunterhalt damit verdienen, die ganze Zeit zu schreiben, dass man ja nichts mehr schreiben dürfte. und auch dieser Trugschluss niemanden und offensichtlich niemandem bewusst wird, die Leute, die das lesen, sagen, ja, was ich hier lese, das darf man ja nicht mehr mal schreiben.
Aber das ist genau,
aber vielleicht ist das,
worum es darum geht. Es geht eben nicht um eine, sag ich mal, regulatorische Maßnahme der Regierung,
ja,
dass man XY nicht schreiben darf. Aber es ist halt so, dass, und zwar ganz vor allem auch in Zeiten von Social Media, man solche bestimmte Dinge nicht schreiben kann, ohne dass halt eine ganze Menge Leute einen schämen.
Ja.
Und jetzt kann man sagen, ja, das ist aber auch Meinungsfreiheit und das stimmt und man sollte definitiv, ne, ich bin ja auch total d'accord damit, aber man darf aber auch nicht den Fehler machen, zu glauben, dass dieses Shaming nicht eine sehr, sehr krasse psychologische Wirkung hat. Und das ist der Punkt. Ich habe beim letzten Mal schon erzählt, dass ich dieses Selfie-Buch, das habe ich jetzt endlich durchgelesen, Selfie von Will Storr, der sagt, es gibt praktisch nichts Schlimmeres in der persönlichen Wahrnehmung als eine Rejection, ja, also als eine Ablehnung deiner Person, ja, die du erfährst. Und egal wie sehr du dir das rationalisierst, ja, und egal wie sehr dir eigentlich die Person total egal ist, die da dich rejected, ja, es tut immer weh. Er beschreibt das irgendwie interessanterweise nicht an, glaube ich, einer persönlichen Anekdote, aber einer Anekdote eines Wissenschaftlers, der das dann halt wirklich untersucht hat, psychologisch, also ein Psychologe. Und er meinte, er wäre in einem Park gewesen mit seinem Hund, ne, und hätte da in diesem Park hätte er rumgehangen mit seinem Hund. Und da wären zwei Leute gewesen, die hätten sich halt hin und her eine Frisbee zugeschmissen. Und auf einmal flog halt die Frisbee unabsichtlicherweise zu ihm. Dann hat er die Frisbee aufgenommen, hat die zurückgeworfen und irgendwie, wie das halt so ist, war er plötzlich Teil des Spiels. Ja? Und dann ging halt die Frisbee immer wieder zu ihm und so weiter und so fort und dann war es plötzlich so ein Dreierspiel, immer hin und her und so. Und er fand das halt so ganz okay, irgendwie ganz nett, aber irgendwie ist auch nicht so wahnsinnig, Frisbee ist nicht so sein Ding, aber okay, hat er halt mal mitgespielt. So. Und auf einmal, ja, hören die auf, mit ihm zu spielen, sondern spielen sich nur wieder selber gegenseitig zu. Das hat ihn total fertig gemacht.
Krass.
Das hat ihn total fertig gemacht. Warum wird mir die Frisbee nicht mehr zugeschmissen?
Was habe ich falsch gemacht?
Warum mögen die mich nicht mehr? Was ist an mir auszusetzen? Ja. Warum werde ich hier rejected?
Ich kann das Gefühl verstehen.
Und er hat sich aber, weil er halt Psychologe ist, hat er sich gleichzeitig auf einer Metaebene drüber gedacht, what the fuck denke ich hier gerade eigentlich? Ja? Und dann hat er halt sich hingesetzt und hat dazu Forschung gemacht. Und es ist halt tatsächlich so, dass Menschen extrem krasse emotionale Ausschläge haben, wenn sie halt irgendwie von irgendwelchen random Leuten wegen irgendetwas auch nur slightly rejected werden. Ja? Es ist gleich ein totaler Angriff auf selbst, wird das empfunden, ja. Und das ist irgendwie so evolutionspsychologisch irgendwie bei uns drin, dass wir da halt extrem krass reagieren. Und das ist etwas, was dann halt irgendwie sozusagen diese ganze Call-out-Culture halt irgendwie, glaube ich, nicht auf dem Schirm hat. Ist halt tatsächlich, wie krass dieses Call-out, vor allem so ein öffentliches Call-out.
In welcher halt Masse es passiert.
Ja, genau. Also erstens irgendwie, wie sich das auch sozusagen auch schnell sozusagen aufaddiert, ne? Irgendwie als so einen riesen gefühlten Shitstorm so. Und andererseits, welchen krassen psychologischen Eingriff das bedeutet. Und das ist, glaube ich, deswegen fühlen sich Leute so. Ey, man darf ja nicht mehr sagen.
Ne?
Weil soziale Sanktionsmaßnahmen sind Sanktionsmaßnahmen. Ja, es sind Sanktionsmaßnahmen. Und das darf man auch nicht irgendwie.
Und es ist ja auch gar nicht das Ziel. Also das auch die sagen, man soll ja alles sagen dürfen, sind ja nicht wirklich der Meinung, dass man sozial unsanktioniert alles sagen können sollen muss.
Nee, die haben alle ihre Grenzen, klar.
Natürlich. Die haben alle ihre Grenzen.
Genau.
Und
genau dort laufen auch so ein bisschen die Argumentationen so aneinander vorbei. Also man diskutiert, finde ich, auch immer ein bisschen aneinander vorbei, weil halt weil ist das, worum es sozusagen den Anti-Political Correctness Leuten geht, überhaupt nicht darum geht, ja, was sie eigentlich sagen, was sie wollen. Und den Call-Out-Leuten geht's aber auch nicht um das, was sie sagen wollen. Und irgendwie wird sich da komplett missverstanden. Und ich glaube.
Ein Stück weit ja auch bewusst.
Ein Stück weit bewusst, klar. Und da würde ich mir zum Beispiel auch echt viel mehr Empathie wünschen in dieser Debatte.
Ja, es ist schwer. Also es ist
Wobei ich halt auch nichts gegen, ich will jetzt nicht komplett gegen Call-Out-Culture sagen. Ne? Also ich glaube Call-Out-Culture und wie gesagt Shaming, das ist ein nicht zu unterschätzendes emotionales Druckmittel.
Ohne Frage.
Aber deswegen funktioniert es ja auch.
Ja, ja.
Deswegen funktioniert es ja auch. Und deswegen mag vielleicht der ein oder andere erstmal so sagen, was wollt ihr alle, ihr lasst mich in Ruhe und so weiter und so fort. Aber eventuell denkt er dann trotzdem nochmal genauer drüber nach, was er falsch gemacht hat und denkt das nächste Mal.
Aber das wird einem wirklich schwer gemacht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden findest, der sagt, ja, du hast total recht, die sind alle Arschlöcher. Und dass sich eine Gruppe um dich rumsammelt, die dich verteidigt,
ja,
von der du vielleicht eigentlich gar nicht verteidigt werden willst, aber in dem Moment ist es ganz gut, jemanden zu haben, der einem verteidigt,
ja,
ist vielleicht, also das war das vorhin, was ich meinte mit dieser Geschichte über diesen blöden Zeitungskiosk.
Also was ist einfacher, ne? Was ist einfacher, dir neue Freunde zu suchen? Ne? Oder dich zu ändern oder
auch einzustehen, wenn die Leute
und einzustehen, dass du einen Fehler gemacht hast, ja, und einzustehen, dass du auch einen Fehler gemacht hast, ja.
Naja, und dann muss man auch fragen, ist denn die Strafe für den Fehler angemessen gewesen? Also selbst wenn du sagst, ja, da habe ich vielleicht was falsch gemacht, aber die Reaktion war trotzdem nicht gerechtfertigt, das stimmt ja mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar.
Ja,
also du hast,
nimm den Magerboy halt, ne?
Nimm den Magerboy, ja. Aber nimm auch irgendeinen, ich meine, das finde ich auf Twitter, darum auch so, Wie oft hat man auf Twitter irgendwie, wenn man irgendeine Frage stellt und dann kommt die erste Antwort und die ist, hast du das schon probiert? Nein, ja, das habe ich schon probiert. Und dann kommt die zweite Antwort, die, hast du das schon probiert, was du eben gerade, was der erste, ja, habe ich schon probiert. Es ist halt keine Konversation. Leute stoßen halt, ich habe halt neulich gefragt, also ich suche jetzt gerade nach einer Lösung, damit Kolja im Zweifelsfall, also dass wir mal irgendwie, dass wir mal zu unseren Nachbarn gehen können abends. Kolja schläft unten und wenn er aufwacht, hat er bisher ein Babyfon, aber eigentlich ist er groß genug, dass man ihm vielleicht irgendein Telefon hinstellen könnte, was halt einfach zu bedienen ist, wo er dann selber, und dann habe ich gefragt, gibt es irgend so ein einfach zu bedienendes Telefon? Und dann kriegt man halt 3 gute Antworten, 50 Mal.
Okay.
Es ist nicht so viel, also die Verhältnisse sind ganz andere. Und nach einer Weile ist halt auch so, habe ich inzwischen nachgeguckt, ist keine gute Lösung für das Problem, weil, ja, habe ich nachgeguckt, ist keine gute Lösung. So, am Anfang war es noch eine gute Antwort, aber die haben ja auch nicht mitgekriegt und haben ja auch keine, und Twitter eignet sich halt nicht dafür, um nachzugucken, wo ist denn die Diskussion gerade.
Ja, weil es nicht so gut gethreadet ist.
Ne? Weil es sehr schlecht gethreadet ist. Und wenn das schon passiert bei freundlichen, bei 10 freundlichen Antworten auf eine Frage, wie muss das sein, wenn du auf irgendeinen Tweet und du kannst ihn nicht editieren, du kannst ihn nicht annotieren, du kannst ihn nur löschen, das ist eine Totalkapitulation, die dir im Zweifelsfall sogar noch negativ ausgelegt wird, so nach dem Motto, jetzt fängst du an, das zu löschen, damit bloß keine Beweise da sind. Und oder es eben einfach stehen lassen und aushalten. Das sind die beiden Optionen, die du hast auf Twitter.
Ja.
Und die sollten beide nicht sein. Es sollte Möglichkeiten dazwischen geben. Und es sollte auch möglich sein, diesen Shitstorm abzuschalten oder nicht. Also es ist was anderes, ob ich also von 3 Leuten, die mir relativ nahe stehen, darauf angesprochen werden, dass irgendwas eine scheiß Idee war oder vielleicht nicht ganz so geile Idee, als wenn ich wegen jedem falschen Satz, den ich in meinem Leben sage, irgendwie von der Öffentlichkeit und einer sich multiplizierenden Öffentlichkeit. So, normalerweise gucken mir immer 10 Leute zu, wie ich so die Straße runtergehe, aber wenn ich jetzt irgendwie jemanden falsch angucke, dann sind es plötzlich 1000 Leute, die mir zugucken, weil halt, das ist ja so quasi dieses
Retweet. Vielleicht sollten wir, also so als Grundregel, ne? Also so, wenn wir sehen, dass sich jemand etwas falsch macht, wenn jemand gegen soziale Codes, welcher Art auch immer, verstößt,
ja,
dass wir versuchen, jedenfalls wenn es uns wichtig genug ist, diese Person sozusagen nicht öffentlich darauf hinzuweisen.
Ja.
Per DM oder keine Ahnung.
Was ja auch oft nicht geht, weil ich zum Beispiel und viele andere Leute auch ihre DMs nicht offen haben.
Ja, also was vielleicht manchmal nicht geht, aber dann vielleicht auch einfach lassen. Ja? Irgendwie
ja,
hoffen,
ja.
dass das irgendjemand anders macht, aber sich so irgendwie darauf zu einigen, dass jemand, der einfach nur einen Fehler macht, ja,
ja.
den diese Person nicht irgendwie öffentlich zu schämen, sondern irgendwie versuchen, wenn man etwas tun möchte, es abseits der Öffentlichkeit zu tun.
Aber
lass mich drin reden. Und sich die öffentliche Empörung für die Leute aufzusparen, von denen man weiß, dass sie bereits öffentlich zu dieser zu solchen Grenzverletzungen stehen. Ja, also das, was ich jetzt gerade Nazis genannt habe, Leute, die halt sagen so, ich bin Rassist und es ist gut so, oder ich bin Misogynist und es ist gut so, was so Men's Rights Activists irgendwie Leute sind, die gerne jederzeit öffentlich fertig machen, was, wobei das bei denen auch nichts mehr so richtig bringt, weil sie halt sowieso sozusagen in ihrer eigenen sozusagen sozialen Bubble sind, wo sie halt aus so einem Shitstorm auch noch Bestärkung bekommen.
Eben. Aber
was dann auch wieder ein Problem ist, das habe ich übrigens bei diesem Don Alfonso-Ding irgendwie auch gemerkt, so, weil ich glaube, mittlerweile ist es halt so, dass halt diese Don Alfonsos Bubble und meine Bubble sind halt so krass getrennt, dass ich praktisch nichts machen kann, was irgendwie irgendeinen von seinen Leuten
Eben.
Überzeugen würde, dass irgendwie Don Alfonso doof ist und er aber auch im Gegenteil nichts gegen mich vorbringen könnte, was seine Leute irgendwie dazu, was meine Leute dazu oder Leute, die ihn doof finden.
Aber dieses, was du gerade meintest, mit, das sollte man in einer DM privat klären oder darauf hinweisen, muss ja nicht klären sein, darauf hinweisen und nicht öffentlich, davon kann halt keiner lernen, weil die Leute sehen nicht, wie du es privat machst.
Das
dagegen,
wieder,
wenn
ja.
es wieder jemand anders öffentlich machst, dann siehst du das und damit nimmst du das als das sozial akzeptiert. Es können 1000 Leute können eine DM schreiben, solange da 3 Leute halt das öffentlich machen und dann retweeten und so weiter und so fort, werden die wieder, also das.
Ja, ich meine, oh ja, das ist schon, ja. Also eventuell vielleicht irgendwie öffentlich, dann aber halt nicht irgendwie, boah, du Rassist oder sowas, sondern vielleicht irgendwie entschuldigen, ich glaube, eventuell ist dir da etwas entglitten, dass man schnell rassistisch deuten könnte.
Wenn ich einen guten Tag habe, mache ich das auch.
Ja.
Aber auf jeden, der einen guten Tag haben hat, kommen 10 Leute, die keinen guten Tag haben und
dann reicht das auch schon für einen Shitstorm, ja.
Das ist ja so in diesen Replies, die man sieht, da sind ja auch viele Sachen dabei, die das durchaus, also wenn irgendjemand sowas abkriegt, ich gucke mir das ja hin und wieder mal an, was einer der Gründe ist, warum ich Twitter aufgegeben habe, weil halt und da sind irre Meinungen dabei, aber sind ja auch durchaus Gemäßigte dabei, die genau sowas machen. Aber in dem Moment zwischen den ganzen irren Meinungen wirken die auch nicht, hey Freunde, hey, übrigens, kleines Detail da am Rande, sondern da wirken die ja auch nur als Teil des Shitstorms.
Ja.
Und
vielleicht ist einfach, vielleicht sollten wir das mit diesen Menschen noch einfach aufgeben. Das ist halt einfach kein Zweck, oder?
Du, bin ich sofort bei dir. Mensch, lass mal einfach. Oder, ach, ja, naja.
Aber ich finde, wir haben zu wenig über Facebook geredet.
Wir haben zu wenig über Facebook geredet. Ah, jetzt war das.
Ich habe ja eine Idee für einen Artikel.
Ja.
Über Facebook.
Okay.
Der Artikel wird so sein, irgendwie, der wird so ein bisschen so argumentieren. Ihr alle glaubt, dass Facebook gerade total am Arsch ist. Ich glaube, dass Facebook wahnsinnig krass an Macht gewinnen wird. Jetzt in
ich muss meine Aktien zurückkaufen. Ich habe noch keine Aktien verkauft.
Und zwar, wenn ich mir die ganzen, also ne, irgendwie, Facebook ist in einer Krise, keine Frage. Ne? Also das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Jede Woche kommt irgendwie wieder irgendwas irgendwie ans Licht, weswegen oder riecht sich wieder irgendjemand über irgendwas auf.
Ja.
Und ich finde ja vieles davon nicht besonders gut substanziell. Aber auf jeden Fall gibt es halt jede Woche wieder eine neue Aufregung Facebook. So. Und wenn man sich aber halt genau anschaut, was es für eine Aufregung gibt, dann ist es eben nicht so, dass sich das alles aufaddiert zu einem gemeinsamen einer Stoßrichtung der Sorge, sondern es sind oft meistens sogar einander widersprechende Sorgen.
Ja.
Und das ist halt so zum Beispiel diese ganzen Privacy Concerns versus, oh, uns, wir wurden aus der API ausgeschlossen. Mhm. Ja? Oder Facebook muss besser politische Ads kontrollieren. Oh nein, meine politische App wurde nicht approved.
Ja.
Oder also es gibt tausend solche Dinge. Und das führt mich zu der Tatsache, dass ich glaube, dass eigentlich nicht wirklich Facebook in der Krise ist, sondern, also Facebook ist auch in der Krise, die haben viel Scheiße gebaut, die haben viele falsche Entscheidungen getroffen und sie haben eine schlechte Managementkultur, damit umzugehen,
ja,
und so weiter und so fort. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber ein Großteil der Probleme, die wir mit Facebook haben, sind eigentlich Probleme, die wir mit der Gesellschaft im Digitalen haben und wo wir uns nicht als Gesellschaft darüber einig sind, wie wir damit umgehen wollen. Und der natürliche Austragungsort dieser Kämpfe ist Facebook, weil es einfach das größte und wichtigste soziale Netzwerk ist. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass Facebook der einzige Ort ist, die einzige Institution, die diese Dinge, ich will nicht sagen lösen will, aber adressieren kann.
Ja, doch, das halte ich aber für, ich finde es nämlich spannend, weil ich finde, dass sehr viele von den Kritikpunkten, die man an Facebook haben kann, man an Twitter 10-mal so groß haben kann.
Teilweise, ja.
Aber trotzdem, die irgendwie bei Twitter nie diese einschlagende Wirkung haben und Twitter nach in den allermeisten Fällen nicht mal versucht, das Problem zu lösen oder irgendwie oder auch nur darauf einzugehen. Und das finde ich, das ist natürlich darum, weil Facebook halt viel, viel größer ist und offensichtlich nach wie vor relevanter. Also insofern ist es, glaube ich, für Facebook ein ganz gutes Problem zu haben, aber ich finde es trotzdem irgendwie, finde ich immer wieder interessant, dass das so ist.
Aber lass mich mal kurz mal den Gedanken zu Ende
formulieren.
Also nicht der Gedanke noch weiter. Wenn also Facebook sozusagen erstens irgendwie der Austragungsort dieser verschiedenen Sichtweisen darum geht, wie die digitale Gesellschaft irgendwie beschaffen sein soll, und Facebook wird irgendwann mit Lösungen ankommen. Diese Lösungen werden nie perfekt sein und Facebook wird immer gehasst werden wegen diesen Lösungen, weil sie nie, wie gesagt, also perfekt sowieso nicht, also kann auch gar nicht perfekt, weil eben, wie gesagt, unterschiedliche Vorstellungen davon existieren, wie eine digitale Gesellschaft. Soll Hate Speech kontrolliert werden? Was ist Hate Speech? Wie weit geht das? Wie soll damit umgegangen werden? Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen davon in der Gesellschaft. So. Und das heißt,
Facebook, selbst die Leute, die diese Vorstellung haben, sind, es heißt nicht, dass die nicht morgen eine total andere Meinung haben, sobald sie anders davon betroffen sind.
Genau. Das heißt also mit anderen Worten, Facebook wird mit irgendeiner Lösung um die Ecke kommen, mit der ungefähr tendenziell zwei Drittel der Leute unzufrieden sind. So. Und das heißt also mit anderen Worten, Facebook wird nie da rauskommen, dass es gehasst wird, glaube ich. Das glaube ich nicht. Aber was passieren wird, ist, dass Facebook jetzt in dieser massiven Krise, in der sie momentan sind, unfassbare Ressourcen drauf werfen werden, diese Dinge zu adressieren. Und das tun sie jetzt gerade. Es gibt jetzt schon irgendwie die ersten Pläne, wie viele Leute jetzt eingestellt werden soll für Content-Moderation, für verschiedene andere Dinge und so weiter und so fort. Das heißt mit anderen Worten, Facebook wird Strukturen ausbilden und mit unglaublich viel Manpower und Technologie unterfüttern, um diese Probleme zu lösen. Und damit wird es sich unersetzlich machen.
Das war übrigens auch, glaube ich, einer der Gründe, warum die Facebook-Aktien so eingebrochen sind nach Cambridge Analytics. Mhm. Nicht, weil das passiert ist, sondern weil sich an den Zahlen rausgestellt hat, Scheiße, Facebook probiert ja wirklich was dagegen zu machen, und was halt dazu führte, dass sie sehr viele Leute in dieser Content-Moderation eingestellt hat, was sich natürlich automatisch negativ auf die Gewinne auswirkt.
Ja, klar.
Weil wenn
ja.
du viele Leute hast, die manuell irgendwas überprüfen müssen, was nicht gut skaliert, das ist ja bisher immer bei diesen digitalen Unternehmen das Tolle, dass das halt beliebig skaliert. Was du für eine Person machst, funktioniert auch für 100.000 Personen, und damit ist das alles potenziell. Und das ist bei so Sachen wie Content-Moderation oder so dann plötzlich nicht mehr der Fall.
Ja, genau. Also also Facebook wird jetzt auf jeden Fall viel Geld in die Hand nehmen und wird eine Menge damit tun. Es wird diese Probleme nicht lösen, aber es wird wahrscheinlich es dazu führen, dass es die Probleme zumindest eingrenzt und eindämmt, dass sie wieder irgendwie handelbar werden. Was dann dabei rauskommt, ist aber, und das ist da nicht zu unterschätzen, ist halt wirklich eine globale Governance-Infrastruktur fürs Internet. Und das ist halt richtig krass. Also im Endeffekt ist Facebook das jetzt schon, ne?
Ja.
Zu einem großen Teil. Und muss ja sehen, irgendwie gerade in Developing Countries, Ländern sind sie halt, ist Facebook synonym mit dem Internet, ja. Und sie sind eine Governance-Struktur, die an der ziemlich viel zu wünschen übrig ist, aber die wahrscheinlich immer noch besser ist als gar keine Governance-Struktur, die gerade in solchen Ländern, wo halt, sag ich mal, es mit Fake News, wo Fake News halt schnell in wirklich in echten Lynchmobs und eventuell sogar Genoziden endet, halt eine Rolle spielt.
Ich finde das spannend mit dieser ganzen WhatsApp-Problematik.
Ja, und das wird auch nochmal eine ganz eigene Geschichte, ja.
Weil die ist ja, WhatsApp ist ja ein erstaunlich simpler Dienst, der trotzdem diese Masseneffekte hat. Dieses, dass Lynchmobs sich über WhatsApp organisieren.
Ja.
Und es wurde ja immer gerne darauf so, dass die Algorithmen, die steuern, die Reihenfolge, in der man irgendwelche Nachrichten sieht oder so, dass das die dazu
beiträgt. Der Newsfeed-Algorithmus ist an allem schuld.
Genau, der Newsfeed-Algorithmus ist an allem schuld. Und das finde ich auch an Twitter übrigens ein spannendes Phänomen, dass auch einer komplett timebasierten Timeline, die halt nur nach...
Nein. Twitter hat doch auch schon lange irgendwie algorithmische Sortierung.
Ja, die haben die schon seit längerer Zeit, aber auch als sie noch nicht hatten, galten die gleichen Mechaniken, nämlich, glaube ich, viel, viel stärker sind als diese algorithmische Sortierung, nämlich dieses, ich sehe was und das, was mich aufregt, verbreite ich.
Ja.
Und dadurch habe ich es, also es ist, als ob man eine kleine Explosion startet in bestimmten Bereichen.
Ja.
Und ich glaube, das gleiche Phänomen ist auch bei WhatsApp der Fall. Das ist halt
Sharen und wieder Sharen und wieder Sharen.
Genau, die
deswegen haben sie das ja auch radikal jetzt eingegrenzt, ne?
Genau. Weil WhatsApp halt die Nachrichten nicht sehen kann, weil die Ende zu Ende verschlüsselt ist, wo hoffentlich jeder Datenschützer halbwegs glücklich drüber ist ausnahmsweise mal, obwohl es von WhatsApp kommt, aber dann
nein, die Metadaten mal.
Die Metadaten.
Das ist doch alles, es wird doch,
sie werden das sind ja die eigentlichen Daten. Die ganze Zeit wurde uns gesagt, dass der Inhalt das eigentliche ist und plötzlich ist es Ende zu Ende verschlüsselt. Jetzt erfahren wir eigentlich war die ganze Zeit.
Das hat doch aber schon das hat doch uns auch schon das Snowden erzählt.
Max. Und so, und du kannst halt plötzlich nicht mehr reingucken und plötzlich fängt es an, dass halt die Nachrichten nur noch an fünf Gruppen, an fünf Leute gleichzeitig verteilt werden würden. Was aber auch Gruppen sind und in einer Gruppe können ja auch 10.000 Leute drin sein, dann erreicht man ja 50.000 Leute.
Okay, ist das so? Okay.
Ja, das ist so.
Oh, scheiße.
Also, ich habe es nicht ausprobiert, habe ich gelesen, dass das so sei. Und, aber das wird auch wieder nur so lange. Also eigentlich, warum darf man es dann überhaupt an zwei Leute, warum kann man es dann überhaupt weiterleiten? Aber irgendwann wird halt irgendwo ein Erdbeben aufkommen und dann werden 10.000 Leute sterben oder 100.000 Leute sterben, weil halt diese Einschränkung in WhatsApp existierte, dass halt die Leute nicht rechtzeitig gewarnt werden konnten oder dergleichen mehr. Und dann wird halt der Aufschrei in die andere Richtung wieder losgehen. Das ist halt, es ist halt Eigenschaft dieser Aufregung darüber, dass sie sich immer nur einen Teilaspekt rausgreift, auf dem einhackt, und nicht diversifiziert und nicht differenziert.
Und da können wir ganz gerne nochmal über diese aktuellen Skandal, über die Apple-Richtlinienverstoß von Facebook reden.
Dazu habe ich eine klare Meinung.
Okay.
Fuck Apple.
Ja, erzähl.
Also ich finde, der Hintergrund ist, Facebook hatte eine App im App Store, lange Zeit lang. Das haben sie irgendwann mal aufgekauft von irgendeinem israelischen Unternehmen. Das ist quasi eine VPN-Lösung und diese VPN-Lösung komprimiert deine Daten. Das heißt, die richtete sich an Teenager und tendenziell junge Leute, die halt nicht so ein großes Datenguthaben haben, und das Versprechen war halt, hey, wir komprimieren deine Daten, dafür laufen die alle über unseren Server, und das hat halt Facebook ermöglicht zu sehen, welche Apps die jungen Leute nutzen. Und es ist halt das eines der wichtigsten Instrumente, soweit ich weiß, gewesen, um rauszukriegen, wen muss man als nächstes aufkaufen. Das machen, Facebook ist natürlich nicht die einzige Firma, die das macht, das machen halt alle, das kann man jetzt so. Das ging, jahrelang ging das gut.
Google hat das ja auch gemacht, ne?
Ja.
Kann man ja auch noch irgendwie raus.
Ich meine, wenn ich durch meine Facebook-Ads durchgucke, wie oft ich da irgendwie ein kostenloses VPN angeboten kriege.
Okay. Ich nie, glaube ich, aber...
Ich in letzter Zeit mehrfach, jetzt nachdem ich nach Deutschland gezogen bin. Ich habe offensichtlich, keine Ahnung, ich habe das jetzt öfters angeboten bekommen. Irgendwovon finanzieren sich diese Dienste, die deine Daten da irgendwo durchleiten. Im Zweifelsfall, und ehrlich gesagt.
Ich bezahle meinen VPN.
Und ehrlich gesagt, also nach Bezahlen, statistische Analysen betreiben, welche Dienste ich nutze, ist noch eine der harmlosesten Monetarisierungsvarianten, die ich mir vorstellen kann. Egal. So, Apple mochte auf jeden Fall natürlich diese App nicht, weil Apple ist ja privacy aware. Und hat dann halt offensichtlich mit Facebook irgendwas ausgedealt, dass diese App halt aus dem App Store verschwindet. Entweder, also vielleicht haben sie halt gesagt, ja, die fliegt raus und ihr habt keine Mitsprache, keine Ahnung, was genau da die Hintergründe gewesen sind. That was above my pay grade, wie man immer so schön sagt.
Okay, ja. Mhm.
Also weit darüber. So, und jetzt stellt sich raus, davon wusste ich auch nichts, dass halt Facebook dann im Wesentlichen die gleiche App genommen hat und mit einem Enterprise-Zertifikat verteilt hat und Leuten halt irgendwie $20 im Monat gegeben hat dafür, dass sie diese App installieren und halt alle ihre Daten darüber fließen lassen. Wiederum mit dem gleichen Ziel, um rauszukriegen, welche Dienste nutzen Teenager, wo müssen wir aufpassen. So, jetzt hat Apple davon mitbekommen und hat halt
Durch den TechCrunch-Bericht.
Und diese Enterprise-Zertifikate, die sind offiziell, sind die halt für große Firmen gedacht, die halt irgendwelche internen Apps verteilen wollen. Du darfst halt damit keine Apps machen, die du halt irgendwie an Leute außerhalb deiner Firmen verteilst. Also sie sind halt dafür gedacht, um irgendwelche internen Firmen-Apps zu machen. Die sind in der Praxis aber, werden die ständig nach außen gegeben. Schon immer. Weil die sind die einzige Möglichkeit. Weil früher zum Beispiel, bei einer kleinen Bude gearbeitet, die iOS-Apps gemacht haben, wir waren 6 Leute oder sowas, wir hatten ein Enterprise-Zertifikat. Und das war die einzige effiziente Möglichkeit, Beta-Versionen von Apps zu verteilen und sie mit beim Kunden auszuprobieren. Weil wenn du das nicht machst, ist die Alternative, dass du jedes Gerät, von jedem Gerät eine ID brauchtest, von jedem iPhone. Diese ID hast du nur sehr, sehr umständlich rausbekommen, das war sehr, sehr fehleranfällig und ging ständig schief, weil dann musstest du in iTunes und irgendwo hinklicken und das haben die Leute nicht hingekriegt und was ist iTunes und weiß der Teufel was. Und dann musstest du die eintragen in irgendeine Liste, musstest ein Zertifikat neu generieren und ein Profile neu generieren, musstest die App neu bauen, musstest die neu auf den Server hochladen und dann mit viel Glück konnte diese Person dann diese App nutzen. Und das war möglich mit maximal 50 Geräten im Jahr. Das heißt, wenn du 3 Kunden hattest und die hatten jeweils 20 Mitarbeiter, Pech. Also, wenn du irgendwie was machen wolltest, brauchtest du so ein Enterprise-Zertifikat. Und kann mir keiner erzählen, dass das bei Apple niemand wusste. Weil die haben die irgendwann so leicht rausgeschmissen. Jeder hat ein Enterprise-Zertifikat gekriegt. Bei dem Einladen, bei dem ich gearbeitet habe, war das noch, da hatte noch jemand irgendwie persönliche Kontakte und hat dann noch hintenrum was gedreht. Ich habe dann später bei einer anderen Firma gearbeitet, ich habe denen gesagt, hey, ihr braucht übrigens ein Enterprise-Zertifikat. Die haben gesagt, okay, wir Enterprise-Zertifikat haben irgendwo eingetragen, das in der GmbH haben sind, hatten 3 Tage später das Enterprise-Zertifikat. Also das war so von einem, ja, ihr müsst nachweisen, dass ihr wirklich eine große Firma seid, hinzu, ja, das wurde jedem hinterhergeschmissen. So. In der Zwischenzeit hat Apple eine andere Möglichkeit geschaffen, um Beta-Versionen zu testen, über Testflight. Darüber kann man, ich glaube, am Anfang waren es bis zu 1000, inzwischen bis zu 10.000 Tester für eine App eintragen. Man braucht diese dämlichen Device-IDs nicht und so weiter. Alles deutlich komfortabler, alles deutlich besser. Einziger Haken an der Sache, die Apps müssen, bevor sie zum Beta-Test freigegeben werden, von Apple freigegeben werden. Das heißt, der gleiche bekloppte Prozess, der im App Store stattfindet, dass eine App erstmal durch den Review durch muss, muss auch da passieren. Der dauert länger als ein normaler App Store Review. Also du wartest durchaus mal eine Woche, 2 Wochen drauf, bis deine App gereviewt ist, bis du sie an Tester rausgeben kannst, um zu sehen, crasht immer noch an genau der gleichen Stelle. Das ist für eine Firma wie Facebook, die pro Tag wahrscheinlich tausende Versionen neue Builds rausschmeißt oder auch Google oder jedes andere halbwegs große Unternehmen, absolut ungangbar dieser Weg. So, Facebook nutzt dieses Enterprise-Zertifikat, um interne Apps zu testen, hat dieses Enterprise-Zertifikat auch genutzt, um diese externen Sachen zu testen, die man, wie ich finde, meinetwegen kann man moralisch oder irgendwie sowas verwerflich fühlen, aber auf der anderen Seite ist Es ist Consent. Also es ist, die Leute wissen, vielleicht wurde ihnen nicht klar genug gemacht, was da genau mit ihren Daten passiert. Aber ich vermute mal, die Leute, hey, wir laden unsere Daten über einen Facebook-Server und dafür kriegen wir $20.
Ja, und das ist jetzt halt auch nicht irgendwie, dass da jetzt irgendwie Schundel mit getrieben wurde. Es wurde jetzt einfach irgendwie Marktforschung damit gemacht.
Damit wurde Marktforschung gemacht.
Genau, das ist halt so wie irgendwie, ich mache bei einem scheiß Marktforschungsexperiment mit irgendwie.
Das ist, als ob du so einen Counter auf deinem Fernseher stehen hast, der mitguckt, welche Fernsehsender du guckst.
Ja, genau. Also es ist halt so, kann man sagen, irgendwie $20 irgendwie pro Monat, ist das viel, ist das wenig? Ich finde es ein bisschen wenig.
Ist deine Erscheinung.
Aber ich meine,
muss so, nicht mitmachen.
Ja, ich bin ja auch nicht irgendwie ein großer Freund dieser ganzen Konsent-Huberei, die da beim Privacy ist, aber im Endeffekt, ich glaube nicht, dass die Leute jetzt da so wahnsinnig betrogen wurden, was da passiert. So. Und deswegen, also für mich ist das halt, also mir stellt es sich so dar, ich kann den moralischen Aufschrei nicht wirklich nachvollziehen. Ja. Ich sehe einfach irgendwie zwei Unternehmen, die sich wegen Vertragsangelegenheiten streiten. So, das ist das, was ich sehe.
So. Ja, aber, also so, ja, auf jeden Fall.
Warum sich die Leute jetzt so moralisch aufregen?
Und das ist halt in dem Fall, Apple hat halt von einem Tag auf den anderen Facebook dieses Enterprise-Zertifikat invalidiert. Und das führt dazu, dass die gesamte Software-Development-Schiene für iOS bei Facebook komplett stillsteht. Dass Mitarbeiter von einer Sekunde auf die andere ihre Apps nicht mehr nutzen konnten, dass es nicht mehr möglich war, interne Builds rauszuschmeißen. Ja, da werden jetzt
alle Leute sagen, oh, die armen Facebook.
Ja, aber das ist halt, Apple hat irgendwas nicht in den Kram gepasst und hat halt ohne Vorwarnung mal eben dieses gesamte Unternehmen
lahmgelegt. Aber Apple sagt halt, das ist gegen ihre Terms of Service.
Ja, natürlich sagen sie das. Ist ja auch gegen ihre Terms of Service. Ist ja auch, was steht in welchem Verhältnis zu irgendwas? Also das ist die Frage, die ich mir dabei halt stelle. Und das ist, Apple hat halt diese.
Und was ich eigentlich viel interessanter finde, ist, ja, okay, also Facebook verstößt gegen die Terms of Service von Apple, wird rausgeschmissen und alle so, wow, Facebook genau. Total böse, Apple total gut. Ja, irgendwie ProPublica, ging jetzt gerade rum, ja, irgendwie, den wurde irgendwie der API-Key für Ads, für irgendwie, keine Ahnung, die haben halt Ads untersucht, ne, ja. Also politische Ads untersucht. Den wurde der API-Key revoked, ja, wegen ja. Terms, wegen Violation of Terms of Services. Die wurden mehrmals vorgewarnt, weil das halt gegen ihre Terms of Services, ihre Forschung dagegen ging. Irgendwann haben sie halt den Key revoked. Großes Oho,
ja,
großes
ja.
Oha, was, ProPublica wurde ausgesperrt aus der API, bla bla, schlimm, 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 schlimm. Ich meine, okay, man kann natürlich das moralisch anders bewerten, man wird das moralisch anders bewerten, aber im Endeffekt, am Ende des Tages ist es halt zwei unterschiedliche Violations of Terms of Services, weswegen irgendwie Zugang blockiert wird. Und beim einen ist irgendwie Apple der Held und beim anderen ist Facebook der Böse, weil einfach Facebook der Böse zu sein hat. So.
Und am nächsten Tag stellt sich halt raus, dass Google ja eine ganz ähnliche App hatte.
Ja.
Und dann kriegen die halt so quasi postwendend am nächsten Tag ohne jegliche Vorwarnung. Also ich meine, Facebook könnte man jetzt wenigstens argumentieren.
Okay. Wurde Google auch geredet?
Ja.
Ja, okay. Ja. Ja, mussten sie dann ja auch, ne?
Irgendwie. Die haben innerhalb von zwei Tagen zwei der größten Tech-Unternehmen der Welt mal eben die Arbeitsgrundlage unter den Arsch weggezogen.
Ja.
Und
vielleicht soll ich doch zu Android wechseln.
Und das ist, und ich finde halt so dieses ganze App Store, also so, das ist, ich glaube, das ist sowohl für Apple scheiße, aber das ist auch für alle draußen scheiße. Also so, dass dieses Tumblr gab ja jetzt so diese Geschichte, diese Gerüchte, dass Tumblr Porn von ihrer Seite genommen haben.
Wegen Apple, ja.
Wegen Apple.
Ich glaube das total.
Und das glaube ich auch total. Das halte ich für total plausibel, dass Apple halt am Anfang hat halt Tumblr wahrscheinlich gesagt, okay, dann machen wir halt in der App Store App, machen wir keinen Porn.
Um ehrlich zu sein, Tumblr war immer meine Porn-App auf dem Telefon.
Ich sag jetzt nicht, dass Tumblr unbedingt der Dienst ist, auf dem Porno existieren muss oder sowas, dass meine Welt jetzt dramatisch schlimmer wird, wenn das nicht mal der Fall ist. Aber es ist legal, ihr gutes Recht, da Porn drauf zu haben. Und Apple schafft es halt, Kraft ihrer Wassersuppe, nicht nur, dass sie Apps verbieten, Porn anzuzeigen, sondern sondern sie schaffen es, dass der ganze Dienst diesen Content nicht mehr enthält. Was hat das mit Apple noch zu tun? Ich weiß von jemandem, der eine App Store App baut für ein Fernsehunternehmen, die halt hin und wieder mal auch Nacktbilder haben, was halt in dem Land, in dem diese App genutzt wird, absolut normal ist. Und die haben halt ständig Schiss davor, dass das App Store Review Team genau in dem Moment drauf guckt auf die App, wo mal eine Brust irgendwo zu sehen ist. Oder rejected. Und Apple hat da halt diesen krassen, ich habe von einer anderen App gehört, da ist eine App rejected worden, sie hat nicht genügend Produktivwert. Das war eine Datenbank, die offline funktioniert, die also jetzt nichts, keine dramatisch tolle App, aber eine, wie ich finde, durchaus sinnvolle App. Und die ist halt rejected worden und das war, ich habe mich darüber mit jemandem, der da ein bisschen drinne steckte, unterhalten, also auf der rejecteden Seite. Ja, Apple hatte halt, offensichtlich hatten die einen Fehler gemacht, aber den konnten sie dann nicht zugeben, weil jetzt hatten sie den Fehler einmal gemacht und jetzt musste der auch durchgezogen werden. Und dann war halt ein relativ kleines Unternehmen, was halt eine App gebaut hat und die hatten halt einen Kunden, dem sie versprochen haben, dass sie diese App in den App Store packen. Und dann hat halt Apple gesagt, nö. Und dann zieht sich dieses ganze Projekt dann irgendwie um 4, 5 Wochen nach hinten. Am Ende ließ es sich dann irgendwann nochmal klären, was ja schon mal die gute Variante ist. Ich kenne Apps, die eingestellt worden sind, weil Apple sich irgendwann mittendrin halt, ja, für 12 Versionen haben wir das absolut problemlos durchgehen lassen, aber jetzt bei der 13. Version haben wir uns halt anders überlegt. Jetzt finden wir das halt verstößt gegen irgendwelche App-Store-Regeln. Also damals zum Beispiel, als Apple gegen Flatter so vorgegangen ist, gegen Flatter-Button in Apps.
Ja.
Und das ist das ist eine Form von Zensur, diese Zensurform. Die ist halt bei Apple schon sehr, sehr lange ist die drinne und die ist schon immer ein Problem gewesen. Und ich für meinen Teil probiere mich auch, also was meine professionelle Karriere angeht, mich auch ein bisschen von Apple zu entfernen. Und das ist der Hauptgrund dafür. Diese Unwägbarkeit, kann man sich dann drauf verlassen, dass man irgendwas durch einen App Store durchkriegt. Weil das können fast beliebige Gründe sein inzwischen. Und das ist, finde ich, jetzt nochmal die nächste Eskalationsstufe davon, dass halt Facebook und Google und bei Google in dem Fall, ich meine, selbst wenn das eine Violation of Terms of Service ist, kann man doch wäre doch der normale Weg, zu Google zu gehen, sag mal, könnt ihr das mal vielleicht lassen? Und falls das nicht bis dann und dann.
Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass Apple das die ganze Zeit wusste.
Natürlich wussten
wir
das.
Aber wo es so dann skandalisiert wurde, halt dann irgendwie so, genau. Oh, jetzt müssen wir mal was tun.
Genau.
Weil wir müssen ja irgendwie unseren geilen Privacy-Image irgendwie hochhalten. Ja, also ganz ehrlich, ich habe jetzt kein großes Mitleid mit Facebook
oder mit
Google und so irgendwie. Ich kann da ehrlich gesagt da kann ich echt kein Mitleid empfinden. Es sind einfach für mich zwei Unternehmen, die sich um Vertragsangelegenheiten streiten. Das ist für mich.
Ja, klar.
Und ich kann halt irgendwie, ich finde diesen Outrage halt einfach nur so dumm und unreflektiert. Und dann auch noch solche Leute wie John Gruber, die dann irgendwie so auf die Kacke hauen, wo ich mir denke so, ey, John Gruber, du bist halt wirklich ein Apple-Etaist, ja? Für dich ist irgendwie ist die Apple Terms of Service irgendwie, keine Ahnung, die Constitution of the Internet oder sowas.
Ja,
irgendwie.
Ja.
Komm mal klar in deinem komischen Fanboy-Leben irgendwie, denke ich mir. Und also das ist so. Oh, nee, also
ich finde, in Hacker-News-Diskussionen war dann auch so drin, dass irgendjemand so meinte, ja, also eigentlich sollte es ja so sein, dass so dieser Zugriff auf solche Daten, dem kann man gar nicht rational zustimmen. Das ist einem Menschen nicht möglich, dass man dem sinnvoll zustimmen kann, dieser Nutzung von Daten. Wo ich mir aus, Leute verkaufen Körperorgane und können dem zustimmen. Ja. Leute nehmen Jobs an, die sie für den Rest ihres Lebens krank machen. Leute geben ihre Kinder zur Adoption frei. Leute treffen Life and Death Entscheidungen, müssen entscheiden darüber, ob irgendein geliebter Mensch am Leben erhalten wird oder jetzt die Maschine abgeschaltet wird. Und diese Menschen sollen nicht in der Lage sein zu entscheiden, ob, hey, wir machen hier eine Statistik über deine Apps, die du verwendest, willst du $20 dafür? Ja, nein. Sorry, das ist
Nein, du hast es, das geht um Raubmord Daten.
Und das ist das, was ich an dieser ganzen Datenschutzdiskussion für das Problem halte, dass sie kein Maß kennt.
Ja, das ist irgendwie alles absolut. Es ist alles, du bist sofort versklavt, wenn irgendwie irgendjemand irgendwas über dich weiß. Also das ist praktisch, bist praktisch völlig unfrei jetzt.
Ja, und
deswegen redest du auch nur so, Max, weil du wurdest halt von Facebook schon längst, weil sie alle deine Daten haben, also gerade als Mitarbeiter, ja, irgendwie steuern die dich jetzt gerade total.
Ich habe mich neulich mit einem Bekannten unterhalten und der hatte halt ging darum, im weitesten Sinne zu erkennen, ob Parkplätze frei sind oder nicht. Und das spielt jetzt in einem egal. Und ich habe halt so gesagt, ja, hängt noch einfach eine Straßenlaterne, eine Kamera rein, die dann das halt runterfilmt und dann halt hin und wieder mal ein Foto macht und
das geht nicht.
Und halt dann per Machine Learning rauskriegt, ob da unten ein Auto steht, und das muss ja das Gerät nicht mal verlassen. Das kann ja auch direkt auf der Kamera bleiben, die kann ja nur einfach JSON-Daten schicken, true, false, Auto steht da oder Parkplatz frei, Parkplatz nicht frei. Und der hat so geantwortet, ja, das ist eine gute Idee, aber du bist wieder in Deutschland. Und das ist halt, das ist.
Eine Kamera im öffentlichen Raum geht nicht. Also da brauchst du halt eine spezielle Genehmigung für. Oder so.
Und ich weiß nicht mal, ob es möglich ist, ob man sagen könnte, zum Beispiel, ich manipuliere die Kamera physisch so, dass sie eine geringe Auflösung hat, dass sie halt keinerlei personenbezogene Daten aufzeichnen kann oder sowas. Ich weiß nicht, ob das.
Nee, ich glaube, Kamera an sich im öffentlichen Raum ist schon.
Das danach DSGVO. Und das finde ich, das. Es gibt da keine, fast wie du sagst, also ich fürchte, es ist so, wie du sagst, Kamera im öffentlichen Raum geht nicht, und wenn sie nur genutzt wird,
es muss wirklich für jedes, glaube ich, eine Ausnahmegenehmigung machen, und das kann nur irgendwie um Sicherheitskonzerns deines eigenen Unternehmens oder wie auch immer sein, und dann musst du irgendwie ein Schild aufstellen, hast Auflagen und dies und jenes, bla bla.
Okay, aber so dieses und dass hier halt Dashcams in Deutschland nach wie vor ja irgendwie massiv problematisch sind und sowas, so diese ganzen, wo
Deutschland fällt wirklich zurück als lustige Autofahrvideo Gemeinschaft auf YouTube, ne? Also das ist definitiv, also auf dem Wirtschaftszweig kommen wir nicht auf einen grünen Zweig.
Naja,
also da ist Russland ganz vorn.
In dem Bereich mag das ja, kann man das sicherlich auch durchaus noch verkraften, aber in dem Moment, in dem es dann anfängt, ich meine, wie sieht das denn aus mit selbstfahrenden Autos? Klar, die Kamera aus, ich glaube, auch ein
Problem, ja.
Ist das dann noch okay? Es gibt wohl große
Diskussionen.
Es gibt wohl in der DSGVO gibt es wohl die Ausnahme, wenn man ein berechtigtes Interesse hat und dann und so fort.
Aber das ist schwierig, ja.
Ich bin ja bei der DSGVO immer der Meinung, sie ist definitiv in guter Absicht geschrieben worden, dass das ist sowas, was ich weiß. Ich dachte, es regnet draußen. Okay. Das, was ich definitiv ihr zugute halte, was ja nicht selbstverständlich ist, wenn man sich jetzt diese Upload-Filter und sowas mal anguckt, es wären ja mehr als genug EU-Gesetze auch.
Genau, ach so, das müssen wir vielleicht nochmal sagen. Upload-Filter ist gerade große Diskussion in der EU, ist gerade in mehr oder weniger kurz vorm Entscheidungsprozess. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und es ist gerade momentan, es ist ein Entwurf auf dem Tisch, der schlimmer ist als alles, was bisher war. Geht zu Julia Reda auf die Website, informiert euch, kämpft dagegen. Wir Podcaster haben sowieso keine Reichweite, das müssen die YouTuber machen eigentlich, aber hey.
Aber die sind schon alle abgeschaltet. Und ich find's, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Langzeitwirkung von solchen Gesetzen halt dass bei der DSGVO noch nicht klar ist, welche unintended Side Effects sie haben wird. Und ich kann mir vorstellen, dass die schlimm sind.
Ich glaube ja auch tatsächlich, übrigens, um nochmal wieder auf Facebook zurückzukommen, Facebooks Plan, der jetzt irgendwie geleakt wurde oder irgendwie rauskam, irgendwie, dass sie halt die Messaging-Plattform von Instagram, WhatsApp und Facebook zusammenlegen wollen, infrastrukturell sozusagen im Backend, ist mit, nicht ausschließlich, aber mit einer der Gründe, incentiviert von der DSGVO. Weil nämlich der Punkt ist, wenn du halt tatsächlich unterschiedliche Dienste hast, ja, dann sind das unterschiedliche Datenverarbeiter, die dann sozusagen, wenn sie Daten miteinander tauschen wollen, brauchen sie halt eine bestimmte rechtliche Grundlage. Und wenn du sie aber vereinheitlichst als einen einzigen Datenverarbeiter, dann hast du plötzlich diese ganzen Probleme nicht mehr. Es gibt natürlich unter Datenschützern wiederum jetzt diese Diskussion, ob das überhaupt, diese Zusammenlegung jetzt sozusagen überhaupt rechtens ist nach datenschutzrechtlichen Grundlagen. Ich glaube, da wird Facebook schon irgendwie einen Grund finden. Ich meine, am Ende des Tages ist es halt ein Unternehmen. Und wenn sie das sozusagen vereinheitlicht, wenn sie die Datenbasis vereinheitlicht, dann ist es nur noch ein Datenverarbeiter und das verunkompliziert ihre eigene DSGVO-Compliance massiv. Und das ist einer der Gründe, natürlich nicht der einzige. Ein wichtiger anderer Grund ist, glaube ich, tatsächlich, dass Facebook damit einer Zerschlagung zuvorkommen möchte, weil das momentan auch gerade tatsächlich in der EU und in den USA diskutiert wird.
Ich glaube, es macht auch technisch durchaus Sinn.
Einfach. Und technisch macht es natürlich auch Sinn.
Nicht es gibt mehrere drei Plattformen Gründe, zu haben, sondern nur eine Plattform zu haben.
Und vor allem ein, sag ich mal, und ein User-Erlebnis für Messaging sozusagen oft im Facebook.
Keine Ahnung, da bin ich mal gespannt, ob das, weil mir die Frage gestellt wird, seit wie vielen Jahren wird das eigentlich geplant schon? Wie lange ist das? Ich habe das erste Mal über davon erfahren, als ich diese Nachricht
gelesen habe. Ich glaube, das ist auch neu.
Also keine Ahnung, wie gesagt, weiter oben kann das alles meinetwegen schon lange geplant worden sein. Aber ich habe davon jetzt das erste Mal gehört, überhaupt in irgendeiner Form. Und also da bin ich genauso unbeleckt wie ihr alle. Ich bin gespannt, wie das Ganze, also ich finde das, man muss halt gucken bei dieser ganzen Diskussion, das meinte ich jetzt bei diesen ganzen, also Apple, für die ist das jetzt auch ein gutes Marketinginstrument,
total,
das oder PR-Instrument halt und.
Max, zwei Möglichkeiten.
Ja.
Ich gehe nochmal aufs Klo oder wir machen den Podcast jetzt zu Ende?
Würde ich vorschlagen, machen wir langsam Podcast. Oh Gott, schon zu spät. Ja, wir machen den Podcast zu.
Es war ja jetzt auch genug, wir haben jetzt auch genug Themen.
Wir haben genug unsere Privatdaten rausgefeuert.
Genau. Ihr könnt uns jetzt Shitstorm. Wir haben auch extrem persönliche Dinge jetzt preisgegeben, oder?
Ja.
Also ich zumindest. Aber ich bin ja Post-Privacy.
Ich wollte mal mit dir über ein extrem privates Thema von dir reden, aber.
Was denn?
Das wollte ich erstmal offline fragen, ob das überhaupt okay ist und das ist eh ein viel zu langes Thema, um es jetzt noch zu machen.
Okay, dann machen wir jetzt hier einfach mal Schluss und dann eventuell im nächsten Podcast.
Genau, alles klar.
Schalten Sie wieder ein.
Nicht,
dann wenn das mal kein Cliffhanger ist.
Oh. Schalten Sie ein, wenn Michi alle seine Geheimnisse verrät. Beim nächsten WNR. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, vielleicht dann auch wieder mit Gast, je nachdem, ob das. Ja, der Grund, warum wir keinen Gast gerade einladen können.
Übrigens. Genau, ist übrigens ein technischer. Wir haben, Max, dir fehlen noch irgendwie dann
das Headset
dann
ist noch beim
Zoll. Dein Mixtape und dein Headset irgendwie, das dritte.
Genau, das dritte Headset fehlt und das ist echt irre. Das liegt halt beim Zoll. Das Schiff ist seit anderthalb Wochen in Hamburg angekommen, aber die Sachen liegen noch beim Zoll und irgendjemand braucht jetzt 4 Wochen, um da einen Stempel zu machen. Und wenn dann der Stempel gemacht ist, was dann in hoffentlich 2 Wochen der Fall ist, laut aktueller Planung, dann wird es nochmal bis zu einem Monat dauern, bis die Sachen bei uns sind.
Was, echt?
Ja, das ist bizarr.
Okay.
Ich warte auf meine Unterhosen.
Alles klar.
Okay,
bis dann.
Alles klar, bis zum nächsten
Tschüss.
Mal. Tschüss. Tschüss.